Auto Weird FM.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum großen Auto Weird FM Jahresrückblick zum Jahr 2019. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit dem Mann, der als erstes, wenn ich den Raum betrete, seine Hose aufmacht. Hallo Holger.
Hallo Benedikt. Das ist doch viel bequemer so.
Ja.
Zumindest habe ich noch eine Hose an.
Ja, ich bin es nicht anders gewohnt, seitdem ich im Homeoffice arbeite.
Ja.
Diese Ansage habe ich mir gerade spontan ausgedacht, als ich reinkam. Eigentlich wollte ich nämlich sagen, dass wir heute zusammen hier ein großes Panorama aufspannen wollen.
Das findet das wieder keiner witzig.
Ja, das findet keiner witzig, weil das ein Insider.
Simon findet es vielleicht witzig.
Weil es ein Insider von gestern war, von einer kleinen Tour, bei der wir vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken haben.
Das trifft's ganz gut.
Wir haben uns hier nochmal zusammengefunden. Wir haben gerade noch vor Weihnachten, aber wir produzieren die Folge, die große Silvestergala quasi, die Folge, die kurz vor Silvester erscheinen wird. Ja. Und wir wollen heute mal einen Blick zurückwerfen.
Und auch in die Zukunft.
In die Zukunft.
Wir werfen quasi Blicke überall hin.
Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich nicht genug Inhalt für 20 Minuten haben, aber wir schauen einfach mal. Wir haben auf jeden Fall genug Bier für 3 Stunden ungefähr hier stehen.
Das denke ich, ja. Aber ich habe ja gerade noch im Schweiß meines Angesichts ein heißes Kommentar der Woche rausgesucht. Wollen wir das denn zumindest? Es wäre ein kurzer Quickie. Ich möchte den kurz doch. Du kannst ihn ja mal durchlesen und vielleicht schmunzelst ein bisschen und dann.
Ja, wenn wir keine Hausmitteilung haben, dann könnten wir. Haben wir Hausmitteilung?
Haben wir in einer Silvestergala Hausmitteilung?
Nee, stimmt, das ist eine Sonderfolge. Ne?
Das war jetzt. Eigentlich haben wir auch keine heißes Kommentar, aber nachdem du mir jetzt gerade so ein schlechtes Gewissen gemacht hast, haben wir das trotzdem.
Ja. Dann machen wir das. Dann liest den doch mal vor.
Ich lese. Du musst, also das Prozedere ist, dass du den vorliest. Und zwar, thematisch ist es bezogen, ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, aber liest die Überschrift durch und du weißt, worum es geht.
Ja, die Überschrift des Artikels, für die es diesen Kommentar gibt, ist die Einführung agiler Softwareentwicklung und von Scrum bei Heise. Also scheinbar hat Heise agile Softwareentwicklung und Scrum bei sich selbst eingeführt?
Nee, es geht, glaube ich, irgendwie so eine Schwerpunktreihe, wo irgendwie Unternehmen berichten, wie bei denen Scrum und Agilität funktioniert hat.
Ja, und da hat anscheinend Heise davon berichtet, oder?
Weil sonst ich glaube nicht
bei
mehr.
Heise.
Nee, der Artikel ist bei Heise.
Das ist ja, die Seite ist ja Heise.
Jetzt liest den fucking.
Okay, also der Mensch mit dem Spitznamen R-Hub 23, also R-H-U-B 23, tituliert seinen Kommentar mit Webentwicklung, Fragezeichen. Wie ernst zu nehmen ist dann Scrum?
Also die Leute haben wohl Webentwicklung betrieben und haben da Scrum für eingesetzt in dem Artikel.
Okay, gut. Schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Sind wir mal ehrlich, Webentwicklung ist oft einfach Flickenschusterei für wirkliche, einfach gestrickte Schmalspurentwickler. Zweimal Schmalspur, die sind doppelte Schmalspurentwickler. Ja. Mehr nicht. Wie wäre es daher mal mit praktischen Beispielen aus einer richtigen Softwareentwicklung? Beispielsweise, wie wird flugkritische und im Rahmen der Zulassung auf DAL-A eingestufte Software für die FADEC eines Düsentriebwerks für ein Airbus mit Scrum entwickelt.
Ich denke, 95% der Leute in der Softwareentwicklung machen das.
Ja. Sowas wäre ein passendes Beispiel, um die Leistungsfähigkeit oder das Versagen von Scrum in Entwicklungsprozessen zu zeigen.
Aber auch nur dieses Beispiel. Also das ist, ich denke, dass die Entwicklung von Düsentriebwerken ist so ein Benchmark für. Das ist, da können sich alle.
Also ja, der R-Hub 23 oder wie, was meinst du, wie ist sein Name?
Weiß nicht.
Aber er ist da auch eher so ein, also es scheint ihn wirklich bewegt zu haben, denn er hat nur 5 Beiträge veröffentlicht. Und er hat anscheinend. Einen dieser 5 Beiträge hat er gesagt, da schreibe ich jetzt was dazu.
Das kann sein, ja. Das
ist jetzt nicht so ein Wiederholungsthema, nee. Anscheinend. Nee. Ja, finde ich gut.
Ja. Ein Quickie. Ja. Das war einfach ein Krieg jetzt, ja.
Ja, ich meine, also, ich finde auch dieses Schmalspur-Schmalspur-Entwickler finde ich gut.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja, Webentwicklung ist halt, ist ja halt keine richtige Softwareentwicklung.
Das ist richtig, ja. Also, wir alle müssten Düsenjäger entwickeln, sonst, sonst ist das alles Quatsch. Nur wer Düsenjäger entwickelt, ist ein richtiger Softwareentwickler. Alle anderen können sich, weiß ich nicht, direkt arbeitslos melden.
DAL A, eingestufte Software für die Fahrdeck eines Düsentriebwerks. Okay. Na gut.
Ja gut, hat aber einen rausgehauen.
Ich denke, er ist halt jemand, der sowas entwickelt und lehnt sich gerade zurück und kassiert.
Ich denke, ja. Ja, vielleicht hat er was davon gelesen, man weiß es nicht. Ja.
Meine Güte. Sollen wir ein bisschen hier das Vorprogramm ein bisschen zügiger machen, jetzt schnell ein Bier aufmachen und dann sofort reinstarten in unser...
Ja, gibt's ja noch Ausmitteilungen?
Ich habe keine Ausmitteilung.
Ich habe nämlich auch keine Ausmitteilung. Ja, bist du mal wieder auf irgendwelchen Bühnen unterwegs? Trifft man dich wieder in irgendwelchen Uber-Cars oder...
Nee, jetzt ist ja, das Jahr geht ja, neigt sich ja dem Ende zu und ich glaube, wir müssen da vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht machen wir die Folge, die erste Folge 2020, machen wir vielleicht mal so Revision unserer Meetup-Strategie. Da ist ja...
Ja, das ist richtig.
Bist du ja ein bisschen, hast du ja ein bisschen rar gemacht. Da müssen wir irgendwie mal ein bisschen dran arbeiten im nächsten Jahr.
Ich habe dich jetzt, also nee, das kann man, du warst jetzt auch jetzt nicht der große Meetup-Hengst.
Wir haben ja, Spoiler, wir haben ja eine Kategorie, ja, wo es in die Richtung geht. Dann gucken wir mal, was du da so zu berichten hast.
Na gut. So, Bierchen, ja, am Start.
Bierchen auf jeden Fall muss sein.
Der André hat uns von einem Bierchenfest, oder von, ich glaube von einem Weihnachtsmarkt, hat er uns ein schönes Bierchen mitgebracht. Mhm. Das legendäre von Märchenbräu ist wohl eine Brauerei oder eine Braugemeinschaft aus seiner Nachbarschaft, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und die haben das Weihnachtsbock haben die auf den Markt gebracht.
Mhm. Weil es 8% hat, oder was?
Nee, weil das Wein, weil das so Wortspiel, so mit 8.
Ja, das verstehe ich, aber wo kommt jetzt die 8 her?
Hä?
Ich dachte, dass die 8 vielleicht bedeutet, weil es 8% hat.
Weiß ist ich
das
nicht, der aber ich dachte, ich glaube nicht. Wahrscheinlich steht hier gar keine Prozentzahl, aber das müsste ja irgendwie... Doch, 8% auch sogar.
Na, guck mal.
Geil, ich hätte gesagt, das hat überhaupt keine Bedeutung. Hm. Naja. Und damit möchte ich, glaube ich, mal anfangen.
Echt? Okay.
Oder?
Also wir starten mit dem Bock. Ja gut, mach auf. Kick it. Ui, sehr gut geplöppt.
Oh, vielen Dank, André.
Dann schauen wir mal.
Wir genießen deinen Weihnachtsbock.
Ist das denn von dem André W. oder dem André B.?
André W. ist das.
Ah ja, okay. Da muss man ja fragen, bei den ganzen Tobiasen und Andres und...
Ja, stimmt, Tobias und André verwechsel ich auch immer.
Ja, nur die untereinander jeweils.
Ja, ja. Ja. Aber da ist irgendwie nicht so richtig viel Schaum da.
Bei mir ist nicht so viel Schaum, es ist nicht so eine gute Karbonisierung, ne?
Bei mir ist es ein bisschen...
Also mein Schaum ist schon komplett weg. Ja, du hast, glaube ich, den ganzen Schaum abgekriegt.
Ja, es riecht ein bisschen, weiß ich nicht. Es riecht
ein bisschen muffig.
Nee, muffig nicht. Es riecht irgendwie nach Kartoffel oder sowas. Nee, nach Mais. Das ist Mais.
Es riecht nach Kartoffel.
Es riecht irgendwie nach Mais.
Boah, ich muss ja sagen, ich bin ja so schlecht, so Gerüche da irgendwie.
Nee, es riecht nach frischem Mais.
Ja, wenn du das sagst.
Prüsschen.
Zum Wohl.
Auf ein weiteres
Jahr Autowirt FM. Oh doch.
Och.
Kommt so ein bisschen fruchtig daher, ne?
Das kommt auch ein bisschen fruchtig daher. Ach komm.
Finde ich jetzt nicht so verkehrt.
Ach komm.
Ist so ein bisschen auch, geht so ein bisschen Richtung sauer.
Ja.
Also ich habe mir jetzt unter Bock was komplett anderes vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt irgendwie ein dunkles Bier erwartet, was so.
Ja. Nee, das geht. Die 8% merkt man gar nicht, von daher ignorieren wir die einfach.
Mhm. Gucken wir mal, ob wir die auch, nachdem wir die Flasche getrunken haben, noch ignorieren können.
Ja. Ja, sehr schön.
Ja, Holger.
Ja.
Wir haben uns was Feines ausgedacht.
Ja, was für dich überraschend ist. Also wir haben das
Sonderspezial vor.
Wir haben beide unabhängig voneinander haben wir Game 2 gesehen und Game 2 präsentieren ja dieses Jahr, ich glaube, war das letztes Jahr auch schon, keine Ahnung, ein Weihnachtsspecial und da darf jeder mal sein Lieblingsspiel präsentieren. Mhm. Und dann haben wir gedacht, machen wir auch.
Ja.
Und deswegen geht es jetzt direkt um unser Lieblingsspiel wahrscheinlich. Weil, nee, das ist deine Kategorie.
Mir ist das egal. Also wir haben uns so ein paar Kategorien überlegt.
Ja,
Das Beste von 2019 und
aber ich denke, die beste Folge ist, das ist die Königskategorie. Das müssen wir ganz am Schluss machen.
Okay, dann machen wir so. Gut, das heißt, wir fangen dann mit dem besten Bier an.
Von mir aus fangen wir mit dem
besten. Weil wir haben ja gerade Bier getrunken, dann passt das eigentlich ganz gut.
Dann fangen wir mit dem besten Bier an. Also ich glaube, das beste Bier war das aus der letzten Folge. Aus der Folge davor, weil die, also das, ja. Die haben wir ja noch nicht veröffentlicht, die Folge, die jetzt da hier vorkommt. Das Deep Dive Human, das war der Frau Gruber Killer. Das war so ein fruchtiges Pale Ale.
Okay.
Das fand ich am besten.
Ich muss sagen, ich hätte mir jetzt natürlich auch nochmal bei allen Folgen angucken müssen, welches Bier wir da getrunken haben, wahrscheinlich hätte ich mich auch selber nochmal in der Folge hören müssen, um mich daran zu erinnern, ob ich das gut habe oder nicht. Aber mein bestes Bier des Jahres war tatsächlich das Frau Gruber Pale Ale. Das ganz normale, schnöde, ohne Schnörkel und irgendwelchen Extrabeilagen.
Naja.
Frau Gruber Pale Ale.
Ja.
Das hat ja erwiesenermaßen das Sierra Nevada Pale Ale vom Thron gestoßen.
Ja.
Und somit ist jetzt der Autoweird FM Bierthron wieder in deutscher Hand.
Ja, aber das war auch dieses Jahr so ein Trend. Also irgendwie, das Pale Ale hat sich auch dieses Jahr.
Pale Ale hat ein Comeback irgendwie, ne?
Ja, es hat ein Comeback und irgendwie auch das Saure, das war letzten Mal war das auch geil.
Ja.
Dieses.
Du weißt, was wir gestern getrunken haben.
Auch das war irgendwie, das Saure kommt auch wieder hier. Ja. Brettamo und Mozuzis.
Ja.
Ist das Ding jetzt. Ja. Das passiert gerade.
Wurde das IPA vielleicht ein bisschen vom Pale Ale verdrängt?
Weiß ich nicht. Vielleicht.
Also Anfang des Jahres war es so, das New England IPA.
Ja.
Das ist sehr auf einer Welle war. Und jetzt so zum Herbst hin ist so das Pale Ale nochmal gekommen.
Das kann sein. Das kann durchaus sein.
Was sagst du denn allgemein? Ist dieser Biertrend, Craft-Biertrend, ist das so... Ist das so wie der Whisky-Trend, den wir vor ein paar Jahren hatten und dann der Gin-Trend? Ist das sowas, was bald wieder weg ist?
Gab's einen Whisky-Trend?
Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht gab's da total den Trend. Auf einmal hatte jeder irgendwie Whisky und kannte sich aus und torfig und weißig und rauchig und keine Ahnung was. Und am Ende hat's alles immer nur volle Kanne nach Schnaps geschmeckt.
Ach so, also ich habe immer noch relativ viel Whisky da und ich mag das immer noch gerne. Also, weiß ich nicht. Also
da sollten wir uns fürs nächste Jahr mal vornehmen, die Autoweird FM Whisky Sonderfolge.
Das können wir mal tun. Das wird genauso gut wie die Gin Sonderfolge.
Da gibt's dann aber auch einen Präproduktionswhisky.
Ja, da gab's noch, ich möchte nur mal kurz den Henning erwähnen, der sich ja bitterlich beschwert hat, der das gar nicht so witzig fand.
Ja. Der hat ja auch nur Mineralwasser getrunken in der Folge.
Das ist richtig. Was wollte ich sagen? Nee, ich glaube, das wird noch, also speziell so in Düsseldorf ist da noch ein bisschen was zu holen, wenn ich mir jetzt so, keine Ahnung, Kanada oder Holland angucke, wo du wirklich in jeder Eckkneipe vernünftiges Bier kriegst. Also keine Ahnung, so IPA vom Fass oder sowas. Mhm. Und das ist hier noch ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt hier in die Kneipe deines Vertrauens gehst. Wir waren zusammen polnisch essen.
Ach so, ja.
Und da sind wir doch in so eine schöne Eckkneipe, die war richtig schön, ja. So eine Eckkneipe. Das war eine richtig schöne Eckkneipe, aber da hast du ja kein IPA vom Fass gekriegt. Mm. Das würde ich auch gar nicht verlangen irgendwie, aber es wäre ja schon cool, wenn man das kriegen würde.
Aber die hatten kürzer immerhin vom Fass, das kriegst du auch.
Ja, nein, das stimmt schon, aber keine Ahnung, wenn du jetzt in Holland jetzt, also in einer Stadt, die ähnlich groß ist wie Düsseldorf, wie viele Städte gibt es, keine Ahnung, auf jeden Fall in einer größeren Stadt. Ja,
also in Amsterdam.
Ja, keine Ahnung. Ich war in Den Haag und da war das halt so, da gehst du dann einfach in eine beliebige Kneipe rein und du kriegst da irgendwas an Craft-Bier. Mhm. Und das ist schon... Und in Kanada war es so, du hattest halt irgendwie dann 50 zur Auswahl oder keine Ahnung, 20, das was ja was schon ziemlich krass war. Also da geht noch ein bisschen was.
Ja?
Da geht noch ein bisschen
was. Okay.
Ja.
Gut.
Ja,
gut. Also wir bleiben bei uns beim Podcast dabei, dass wir in der Folge dann Bier verköstigen.
Das können wir tun. Wir können ja auch mit Kevin halten und können einfach jetzt nur noch Hansa trinken dabei.
Ja.
Das können wir tun.
Wie sagte der Kevin dazu?
Ein Spitzenbier zum super Preis, glaube ich. Ja.
Alright. Das war ja kurz und schmerzlos.
Ja, wir müssen heute irgendwie. Ja.
Jetzt haben wir, sollen wir jetzt von oben nach unten durchgehen und einfach.
Weiß ich nicht, jetzt kommt doch irgendwie was von dir, hätte ich gesagt.
Ach so, okay.
Oder?
Ja, okay, gut. Dann, das ist für dich gut, immer abwechseln. Dann fangen wir einfach mit meiner ersten Kategorie an. Der beste Film 2019.
Boah, ich bin ja nicht so ein, also du, fang du an, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Filmtyp. Aber ich muss natürlich einen Film sagen, den ich,
an den ich. Ach so, okay, ich weiß schon, was du sagen wirst. Warst du denn überhaupt im Kino im 2019?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das im Kino war.
Ich bin weniger ins Kino gegangen in den letzten Jahren immer schon, aber jetzt habe ich vor kurzem erst entdeckt, dass da der Uferpalast in Düsseldorf am Hauptbahnhof hat eine sehr geile, so ein sehr geiles Spezial, so ein Spezialkinosaal, die Ufer Lounge.
Hast du mir erzählt,
genau, glaube ich. Gibt's, die Karten kosten nur 13 Euro, aber du hast halt echt so richtig coole Sessel, kriegst irgendwie davor einen Sekt, bevor der Film anfängt. Und die Reihen sind halt auch relativ hoch vom Abstand zueinander. Also vor dir hast du so eine Holzbarriere und die nächste Reihe fängt echt viel weiter unten an, sodass du nie irgendwie Köpfe im Bild hast oder so. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Da ist es dann halt auch eher wieder so ein Erlebnis, wo ich sage, okay, dann nehme ich mal 13 Euro in die Hand und gehe dafür ins Kino. Aber jetzt zurück zur Kategorie. Lass mich mal kurz überlegen, was ich überhaupt so im Kino gesehen habe oder an Filmen gesehen habe. Ich habe natürlich Avengers Endgame geguckt. Mhm. Das war natürlich schon geil, weil das so das Ende einer langen Reise war. Ich werde, wenn dieser Podcast erscheint, den neuen Star Wars Film gesehen haben. Da gehe ich nämlich morgen rein. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das vielleicht der beste Film des Jahres war. Ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich den Joker gesehen habe.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Der wurde ja auch vielerorts gehypt. Gesagt, boah, ist das mega krass und so, keine Ahnung. Ich fand ihn okayisch irgendwie. Mhm. Ich habe den im Originalton gesehen, was immer auch ganz nett ist. Mir hat da so ein bisschen das Chaos und die Anarchie gefehlt, die für mich zum Joker so dazugehört.
Ja, es war ja ein Biopic eigentlich, oder?
Ja, es ist ja halt auch so eine Origin-Story irgendwie, wo man halt dann sieht, okay, wie ist er denn zum Joker geworden?
Ja, nicht ganz, glaube ich, weil das ist irgendwie so eine alternative Geschichte, ist ja nicht so.
Ja, es gibt ja, also ich sag mal so, es gibt ja bei DC, den Joker gibt's ja schon seit 80 Jahren, da gibt's 13 und ein verschiedene Origin-Stories, glaube ich, in irgendwelchen Comic-Reihen. Dann hatte ich noch Spider-Man Far From Home gesehen, den fand ich eigentlich auch ganz gut.
Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen?
Den hast du noch nicht gesehen. Ich glaube, ich muss dann doch mich für Endgame entscheiden. Irgendwie. So, der ist so am präsentesten geblieben bei mir.
Hm. Ja, Endgame wäre es bei mir auch irgendwie.
Jetzt
weil
musst du was anderes nehmen, was habe ich jetzt schon gesagt.
Ach so, dann wie?
Du kannst ja vielleicht nochmal deine Endgame.
Ja, das wollte ich gerade.
Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben.
Ich wurde irgendwie Mitte des Jahres, Anfang des Jahres wurde mir vor Augen geführt, dass mein Leben wertlos ist und dass ich doch eine riesen Wissenslücke habe, weil ich im MCU, im Marvel Cinematic Universe einfach einfach kein Wissen habe. Unter anderem hast du mir das gesagt und ich habe gesagt, pappalapapp, hier, ihr blöden Spinner, ich lasse das nicht mit mir machen. Ich hole auf. Mhm. Ich werde aufholen. Und habe für mich in einem Rekordtempo, weil ich gucke ja.
Ein Marathon.
Habe alle 23 Marvel-Filme, minus einen, den furchtbaren Hulk, habe ich aufgespart. Mhm. Habe alle Marvel-Filme geguckt, in einem Parforce-Ritt. Fand das ganz gut. Den Riesenhype kann ich jetzt nicht mitgehen, finde, also ein paar Filme sind sehr cool, aber die sind schon alle irgendwie auch so ein bisschen gleich aufgebaut. Mhm. Aber jetzt.
Naja, wenn du da irgendwie $1 Milliarde in die Hand nimmst, um so einen Film zu machen, dann gehst du wahrscheinlich besser auf Nummer sicher.
Aber keine Ahnung, hätte man schon noch mal ein bisschen Experiment hätte ich mir zum Teil gewünscht. Ja. Also es gab bei Endgame ja diese Anfangsszene, die so ein bisschen, wo man nicht ganz weiß, was soll das jetzt? Hm. Und ein bisschen mehr so in diese Richtung hätte ich mir das gewünscht.
Ja.
Und ja, ich hätte es gesagt, auch Endgame, weil ich habe es letztendlich, du hast mir Anfang des Jahres gesagt, wenn du Endgame nicht gesehen hast, dann hast du dein Leben verpennt. Und ich habe jetzt den ganzen 23 Filme nur geguckt, um Endgame gucken zu können. Und von daher muss ich den jetzt abfeiern, obwohl ich den gar nicht so geil fand. Aber gut, sind ja alle Marvel-Filme gesehen, bis auf Hulk. Und ich glaube, fand ich Doctor Strange am besten. Weil ich Doctor Strange als Charakter irgendwie ganz, ganz, also keine Ahnung, ich mag den Schauspieler.
Bubblecop Cumbersnatch, ne?
Bubblecop Cumbersnatch. Ja, genau. Benedict Cumberbatch, ja. Ich mag den irgendwie. Ich mag den schon als Sherlock und ich finde, der funktioniert auch irgendwie da für mich.
Ja, ich muss sagen, Sherlock hat mich dann so ein bisschen nach der zweiten Staffel oder so, wurde es mir dann zu abgefahren.
Ja.
Das Problem habe ich auch mit vielen Serien, dass ich irgendwie so nach der ersten, zweiten Staffel dann keinen Bock mehr habe.
Ja, nee, stimmt. Das ist, sonst fand ich, keine Ahnung, Ant-Man fand ich immer noch ganz nett, weil das halt eben nicht die ganz klassischen Superhelden waren. Also das ist, ja, ich lege mich dann auf Doctor Strange fest.
Wenn du mich nach Marvel-Filmen fragst, dann hat mir davon eigentlich, glaube ich, der Thor Ragnarök am besten gefallen.
Den fand ich, glaube ich, gerade gar nicht so gut, weil der so ein bisschen albern war.
Ja, aber das fand ich irgendwie witzig daran. Da gab es halt einfach diesen Steintyp-Sidekick, der ja, irgendwie mal diesen anderen toten Typ rumgeschleppt hat. Der gesagt hat, oh, Marvin ist tot. Das finde ich halt irgendwie total lustig, keine Ahnung.
Ich fand auch, ich habe damals, war das einzige, meine einzige Berührung mit MCU war, aber Guardians of the Galaxy 1.
Guardians of the Galaxy kann ich zum Beispiel nicht so gut leiden.
Ey. Ja, also ich fand damals den ersten Teil richtig geil. Hab den jetzt nochmal geguckt, fand den irgendwie auch nicht gut, weil er mit so albern war. Mhm. Und dann auch der zweite Teil hat mich auch nicht gekickt. Ja gut, das Groot dabei, ja, auch Mini-Groot und auch süß und niedlich. Mhm. Aber irgendwie, nee, also das hat mich nicht so gekickt.
Ja.
Dann, ja, aber sonst, ich würde jetzt gerne irgendeinen alternativen finnischen Untergrundfilm nennen, aber habe ich nicht. Ja. Ja. Viel mehr Zeit, also viel mehr Energie neben Marvel blieb da nicht übrig. Es waren ja 23 Filme.
Aber jetzt hast du es alles hinter dir.
Ja, jetzt habe ich es hinter mir. Jetzt fehlt nur noch Far From Home und dann kann ich nächstes Jahr kommt Black Widow, glaube ich.
Mhm. Ja, es kommen, glaube ich, mehrere Filme, glaube ich, 4 Stück.
Und irgendwas mit Shangri-La oder so.
Ja, das ist auch so eine Reihe, die man in Amerika kennt, aber hier halt nicht. Und es gibt ja auch noch The Irishman, ist ja jetzt auf Netflix gerade angelaufen.
Das ist eine Serie, oder nicht?
Nee, das ist ein über 4,5 Stunden langer Mafia-Film mit Joey Pesci, Al Pacino und Robert De Niro, der irgendwie so viel Geld gekostet hat, dass alle Studios den abgelehnt haben und Netflix gesagt hat, ja, okay, lass machen. Das ist irgendwie der Film, mit dem Netflix versucht, seinen Oscar zu gewinnen.
Ach so, krass.
Und deshalb lief der halt auch, als sie ihn rausgebracht haben, irgendwie die ersten 2 Wochen in Kinos in L.A., weil es gibt da irgendwie diese Regel, wenn du den Oscar gewinnen willst, musst du so und so lange in Kinos rund um L.A. gelaufen sein.
Ach Quatsch.
Ja, und da gibt es einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, den Tinseltown. Da machen die immer das Film-ABC, da erklären die so bestimmte Begriffe aus Film und Fernsehen. Und da wurde halt auch mal erklärt, wie es mit den Oscars funktioniert.
Ja, okay.
Kleines Oscar-Trivia. Jedenfalls, den muss ich eigentlich auch noch gucken. Der könnte auch sehr geil sein.
Ja, gut. Stehst
du auf Mafia-Epen?
Ich glaube nicht so. Aber dieses Jahr war für mich eher so ein Jahr, wo ich noch mehr in so Serien eingetaucht bin. Wir haben hier relativ viele Serien weggebinge-watcht.
Echt?
Und
ich stelle immer wieder fest, dass ich nicht so der Serientyp bin. Ich habe jetzt gerade mit Mindhunter angefangen auf Netflix. Das ist diese mit den FBI-Typen.
Die das hast du erzählt, genau, ja.
Das hat mich so ein bisschen gepackt, aber auch nicht so richtig. Und ich habe auch das Problem, dass einfach die Auswahl zu groß ist. Ich habe ja Prime und Netflix.
Ich auch, ja.
Und es fällt mir da echt schwer, irgendwie, ich sitze dann da und dann weiß ich, was ich dann gucken soll und dann gucke ich dann doch wieder Star Trek TNG. Also.
Ja. Tja, nee, ich gucke gerade Carnival Row.
Ja, das hast du auch schon erzählt, dass das gut sein
soll. Das fand ich, bisher finde ich das sehr gut, weil es ist so eine, die Atmosphäre ist cool. Also es ist eine Kriminalgeschichte, so eine Mordgeschichte, wo der Orlando Bloom in so einer Sherlock-Rolle in so einem Steampunk-Universum so einen Mordfall aufklären muss. Und da ist dann so eine, Universum, wo, du hast mich jetzt verwirrt, muss ich sagen. Das Brummen ist jetzt plötzlich weg. es gibt Menschen, es gibt Feen, es gibt.
Gibt's auch Elfen?
Es gibt Elfen, genau. Es gibt nicht Feen, es gibt Elfen. Es gibt Elfen, da gibt's, sind das Feen. Ist das Feen? Nee, es gibt, heißen die Feen oder Elfen? Keine Ahnung. Also, es ist halt so, Leute mit Flügeln.
Gibt's auch Hobbits?
Hobbits gibt's nicht, aber es gibt noch so, irgendwie so Leute mit Hörnern und es gibt noch Faune, so Pferdewesen. Also halt so die ganze Klaviatur der Fantasy-Wesen. Und das findet dann in so einem, ja, ein Schauplatz ist so ein dem London nachgebaut, dem so ein keine Ahnung, so ein präindustrielles oder so Steampunk London, wo halt sich nicht nur Menschen, sondern halt auch so ein dreckiges London, wo dann auch so Fantasy-Wesen rumlaufen. Also die Atmosphäre ist schon sehr interessant, muss man sagen. Das ist schon,
ich bin ja ein großer Steampunk-Fan.
Und das ist schon, also ich fand das schon gut. Das war jetzt nicht so, es ist mal ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Und ich fand auch die Sets fand ich ganz gut.
Okay.
Ja.
Nice.
Ich habe eine Kategorie mir jetzt gerade noch ausgedacht. Die in das,
okay, dann haben wir heute 11 Kategorien.
Die,
auch raus. Ist,
ich hatte erst überlegt.
Auf die Gefahr, dass wir eine halbe Stunde nicht voll kriegen. Mach mal eine neue Kategorie.
Oh, die halbe Stunde kriegen wir auch gar nicht voll. Bestes Konzert.
Bestes Konzert. Puh, okay.
Hast du da was?
Ich war ehrlich gesagt nur auf einem Konzert dieses Jahr, das dann dadurch auch das Beste ist. Ich war ja,
ach so, okay,
im Sommer auf dem Summer Tales Festival.
Ah, okay, na gut. Was, da macht das ja wenig Sinn jetzt.
Nee,
ja.
Komm, du kannst ja dann auch was erzählen. Ich war auf dem Summer Tales Festival, was rückblickend ein Stück weit auch ein Highlight des Jahres für mich war, muss ich sagen.
Ach so, okay.
Weil ich war da, das hatten wir meiner Schwester zum 30. Geburtstag geschenkt und waren da mit meinen Eltern und ihrem Freund und mit meiner Frau. Und haben da halt so ein Wochenende verbracht und waren halt auf einem Festival mit meinen Eltern und haben uns halt von morgens an volllaufen lassen. Also ich und mein Schwager quasi und die anderen eigentlich auch. Und das war schon sehr witzig und am ersten Abend, erstes Highlight, also für mich jetzt nicht so sehr, aber für meine Schwester, zwei Tage vorher springt eine Band von dem Festival ab und stattdessen spielt Ketka und meine Schwester ist ein mega Ketka-Fan. Das war Dieter schon sehr geil. Und dann hat am Abend noch Maximo Park gespielt, die ich noch aus so meinen, weiß nicht, Zeit aus dem Zivildienst irgendwie kannte, wo die so groß wurden und dann aber ewig nicht mehr gehört habe. Und dann haben die da halt so die ganzen Klassiker, die man kannte, irgendwie rausgehauen und das hat dann schon echt richtig Bock gemacht. Ja.
Das habe ich hier prophezeit, dass das geil wird, aber du hast das ja...
Ich könnte mir auch vorstellen, da nochmal hinzufahren, muss ich sagen. Ach so, aber es ist auch, dieses Summer Tales Festival ist halt so ein alternatives Hippie-Familienfestival. Wo halt alles so mega entspannt ist, wo auch nicht so viele Leute sind. Und also ich könnte mir jetzt immer noch nicht vorstellen, irgendwie zu so einem Rock am Ring zu fahren oder so. Wo dann,
nee, das finde ich jetzt auch nicht so gut.
Hunderttausende von Menschen sind. Aber wenn es so ist, dann ja, das war gut. Also mein Konzert des Jahres, Maximo Park auf dem Summer Tales Festival.
Sehr schön. Ja, ich muss gerade selber überlegen, weil ich war auf so ein paar Konzerten. Welches jetzt wirklich das Beste war, das ist schon schwierig. Ich war... In Solingen war ich letztens auf einem Konzert im Waldmeister, auf einem Konzert der Band Kaleya, deren T-Shirt ich heute trage. Die so, interessiert das Leute, was die für Musik machen?
Ich glaube schon. Also mich jetzt nicht, aber
wir machen so draußen bestimmt. Wir machen so eine Mischung aus Sludge und Doom und Black Metal und haben deutsche Texte und sind generell sehr betroffen und das Waldmeister ist eine sehr kleine Location mit 50 Leuten, ist das schon voll da. Das heißt sehr intim irgendwie.
Okay.
Sound ist trotzdem gut.
Hast du da den Kurzentrik Nick getroffen?
Kurzentrik Nick war der Abend, wo Concentric Nick zwischen drei Konzerten war und da an dem Abend nicht konnte.
Achso, okay.
Shame on you, Concentric Nick. Shame on you. Du hast Kalea verpasst. Die waren sehr geil. Und ich habe Spanish Love Songs dieses Jahr, glaube ich, nur dreimal gesehen. Zwei oder dreimal. Dreimal habe ich die, glaube ich, dieses Jahr gesehen. Und die waren auch sehr geil. Das ist so Altherren-Punk-Rock. So wie Hot Water Music, falls ihr das was sagt.
Natürlich sagt mir das was.
Und die sind halt besser als Hot Water Music.
Oh.
Weil die sind halt noch betroffener und noch mehr von Selbstzweifeln zerfressen.
Vielleicht höre ich dann da mal rein.
Fand ich sehr geil. Das hat mir kurzzeitig Harald empfohlen seinerzeit. Und habt ihr auch in Düsseldorf in irgendeiner kleinen Location gesehen. Das war sehr, sehr geil.
Cool.
Da war ich noch mit einem alten Kumpel Ingo war ich da. Ja.
Bin ich da jetzt wieder dran?
Dann bist du jetzt wieder dran.
Dann würde ich einfach von oben nach unten weitergehen. Meine nächste Kategorie ist das beste Videospiel 2019.
Oh, da habe ich, bin jetzt gerade nicht so der Videospieler, muss ich sagen. Was habe ich denn dieses Jahr gespielt? Ich habe, glaube ich, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich Uncharted 4,5 dieses Jahr durchgespielt habe oder ob das schon letztes Jahr war.
Ist das dieses, was nach der...
Ja, genau, was mit den Frauen ist. Mhm. Ich weiß es nicht, ob ich das dieses Jahr durchgespielt habe. Das kann sein. Das fand ich sehr geil.
Okay.
Weil das so ein Spiel, was gegen Ende erst so Fahrtaufnahmen. Das fand ich am Anfang ein bisschen lahm, so ein übler, also so ein Uncharted 4 Aufguss, was irgendwie nicht so richtig zum Zuge kam. Aber ich würde einfach mal sagen, so das letzte Drittel, da geht's einfach.
Hat sich gepackt.
Da geht's einfach ab. Da ist das irgendwie, also inszenierungstechnisch und dramaturgisch ist das einfach mal erste Sahne. Das ist alles geil.
Okay.
Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ist geil. Ist okay. Einfach geil. Also das muss man machen. Und sonst spiele ich gerade God of War.
Oh, okay.
Aber da komme ich irgendwie nicht weiter. Also das ist, ich lege das immer weg und dann vergesse ich immer die Steuerung und dann ist das wieder, dann frustriert mich das und dann verliere ich die Kämpfe. Aber das ist halt auch von der Präsentation her der Wahnsinn. Ja. Finde ich richtig geil.
Ich habe ja eine Menge über Sekiro Shadows Die Twice gehört. Das ist ja auch so ein ultra hartes Souls-like-Spiel. Wo ich immer, wenn Leute davon erzählen, denke, ach, das hört sich echt cool an, aber
kein bisschen.
Wo ich dann auch einfach keinen Bock zu habe. Ich habe dieses Jahr auch nicht so viel gespielt, aber doch ein bisschen was. Ich erinnere mich, dass ich Anfang des Jahres Factorio gespielt habe. Das ist so ein Aufbauspiel, wo man so Produktionsstraßen aufbauen muss. Und also du bist auf so einem Planeten und dann fängst du halt an und kannst irgendwie mit einer Hacke Kohle abbauen und die Kohle kannst du in den Ofen packen und dann kannst du da Eisenerz dazu packen, kriegst du Eisenbarren und dann kannst du hinterher irgendwann baust du einen mechanischen, automatischen Kohleabbauer und dann hast du ein Förderband, das die Kohle in den Ofen befördert und das wird halt immer komplexer. Dann kannst du halt aus dem Metall kannst du dann irgendwie weiß nicht, größere Teile bauen und kannst dann irgendwie Chemieanlagen machen und irgendwelche Tränke brauen und so. Also wirklich sehr komplexe Produktionsabläufe. Was ich echt spannend und interessant fand, nur das Problem ist, dass es gibt da so Aliens auf dem Planeten, wo du bist und die hauen dir immer deine Produktionsanlagen kaputt. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich da nicht weitergespielt habe. Weil ich habe dann alles so schön aufgebaut und dann kommen die Aliens und hauen alles kaputt. Dann habe ich im Sommer irgendwann 2 Wochen lang relativ intensiv Subnautica gespielt, was ein Survival-Horrorspiel auf einem Planeten ist, der komplett von Wasser bedeckt ist. Und es geht immer darum, dass du halt tauchen gehst. Also du bist mit einem Raumschiff abgestürzt auf diesem Planeten und hast dann so eine Basis und dann fängst halt an zu tauchen. Dann kannst du auch wieder Ressourcen sammeln, kannst dann deine Unterwasserbasis aufbauen, kannst dir dann U-Boote bauen, mit denen du tiefer tauchen kannst, um da wieder bessere Sachen zu finden. Aber in der Tiefe lauern natürlich auch die Monster. Das ist auch ganz cool gewesen, bis es mich dann einfach so sehr genervt hat, immer halt regelmäßig mir Essen zu kochen, weil man sonst verhungert. Das ist halt dieser Survival-Aspekt.
Aber so Jumpscares sind wahrscheinlich drin.
Es gibt auch reihenweise Videos, wie sich Leute bei Subnautica erschrecken.
Du drehst dich um und guckst in so ein Maul von Zähnen wahrscheinlich.
Ungefähr, ja. Oder es kommt halt so aus der Dunkelheit auf einmal auf dich zu und ja. Ist aber auch nicht mein Spiel des Jahres. Das spare ich mir fürs Ende auf. Dann habe ich mir im Ende des Jahres eine Switch gekauft und habe da Mario Odyssey drauf gespielt, wo ich sagen muss, meine Fresse, Nintendo hat Mario-Spiele echt auf dem Kasten. Also das ist.
Wie war das Polish von dem Spiel eigentlich?
Das hat ein sehr hohes Polish, dieses Spiel. Also es ist wirklich, es hat keine Ecken und Kanten, es ist einfach ein richtig geiles Jump'n'Run. Aber mein Spiel des Jahres ist Zelda Link's Awakening auf der Switch.
Ah, okay, cool. Was ich dieses Jahr auch noch gespielt habe, ganz oft, ist Mobile Games, Blades. Elder Scrolls Blades heißt das, glaube ich. Okay. Das habe ich öfter, das muss ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das ist das Spiel, was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe.
Echt, machst du immer so irgendwie in der Bahn dann mal so 5 Minuten?
Ja, das ist, also ich will das eigentlich nicht spielen, aber irgendwie ist das schon so der Suchteffekt, weil das Spiel ist eigentlich nicht gut. Da ist, also man, das ist einfach viel zu, ja, man kann jetzt 3D-Grafik auf dem Handy haben, aber das ist schon so ein bisschen underwhelming. Also das ist alles, die Dungeons sind nicht so komplex, das Kampfsystem ist ganz okay, aber ja, Pay to Win ist auch da, aber irgendwie ist es trotzdem ganz geil.
Okay.
Also die Story ist auch nicht so gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich trotzdem irgendwie gepackt.
Okay.
Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß es nicht. Nee, aber auch das Ding, du kannst das einfach mal 10 Minuten spielen. Und im Gegensatz zu God of War musst du jetzt nicht erst die Steuerung wieder auswendig lernen. Und das ist, ganz nett.
Nice.
Kann man machen.
Nice Stein. Dann hau mal die nächste Kategorie raus.
So, wo haben wir denn hier? Du hast bestes Videospiel gemacht. Bestes Tool habe ich mir mal so aufgeschrieben. Wobei Tool jetzt so nicht so richtig. es könnte man fast so sagen, bestes neu entdecktes Tool ohne Gradle zum Beispiel. Also ist bei mir jetzt, also ich wollte ein bisschen Technikbezug auch haben, also bestes Tool, was jetzt für mich neu war, was ja auch schon alt ist. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal im größeren Rahmen Prettier eingesetzt. Da habe ich ja viel im Podcast drüber erzählt. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal im größeren Stil eingesetzt und bin immer noch sehr begeistert. Aber ich glaube, davon habe ich schon viel erzählt. Was ich sonst geil fand, was mein Leben so ein bisschen bereichert hat, ist ein Tool namens Starship. Mhm. Weil du hast mich ja seinerzeit von der Fishshell überzeugt. Mittlerweile gehe ich Leuten damit schon auf die Nerven, um sie zur Fishshell zu bekehren und nicht irgendeine andere Alternativ-Shell zu verwenden, die zwar POSIX-kompatibel ist, aber Müll. Mhm. Und bin da immer noch sehr begeistert von. Und nachdem ich jetzt FZF noch vor ein paar Tagen vom Marco mir habe andienen lassen, der mich davon überzeugt hat, und FZF sagt dir was?
Ja, das ist diese
Fuzzy-Geschichte, genau. Nee, aber Starship ist so ein Prompt, wo der dir Versionen anzeigt, der dir die, wenn du im Getriebe bist, anzeigt, was Phase im Getriebe ist, wo du auf welchem Bahnstück bist, bla bla bla. Finde ich sehr geil. Hat mich sehr gefreut, das Tool sowas zu haben. Und da habe ich mir noch mal überlegt, wie ich denn überhaupt, also meine erste Begegnung mit der Fishshell war seinerzeit Softfax-Kammer.
Ja, stimmt. Die Corinna hat das
gezeigt. Die agile Corinna, die hat doch den Retromaten gebaut. Mhm. Ein Tool, was doch sehr, sich sehr großer Beliebtheit erfreut, sehr geiles Ding. Die hat damals von einer alternativen Shell erzählt, wo ich dachte, was ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht einfach auf deinem Arbeitsrechner hier deine Alternative, was ist denn los mit dir? Mhm. Und das, ja, das war das erste, das war, die, da, selbst da war die Softfax-Kammer mir einfach, also Lichtjahre voraus.
Ja.
Ja. Vielen Dank, Corinna.
Nice. Also ich darf jetzt echt nicht Gradle sagen.
Nee.
Ich möchte trotzdem gerne
Gradle sagen. Kannst du die Kategorie einführen, Build-Tool des Jahres, wo ich dann sage Bazel.
Schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn du...
Kannst wirklich, die Kategorie auch weiterfassen.
Wenn du wirklich verbietest, Gradle zu sagen, dann würde ich fast sagen Spock Framework.
Ah, okay. Mhm.
Aber darüber habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt.
Ah, okay. Ah, okay.
Also, wer es nicht weiß, Spock Framework ist ja ein Test-Framework, das auf AST-Transformation setzt. Und das ist schon, ist schon so ein bisschen auch eine andere Herangehensweise ans Testing dann gewesen.
Ich überlege gerade, haben wir irgendwelche Mac-Tools, irgendwelche kleinen Mac-Tools, die irgendwie toll sind?
Ich habe gerade, nachdem du gesagt hast, ich darf Gradle nicht sagen, habe ich echt überlegt, ob ich da irgendwelche Mac-Desktop Apps oder irgendwas hab, die ich jetzt neu hab, die irgendwie mir helfen. Aber mir ist da ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen eingerostet. Vielleicht habe ich nicht so viel über den Tellerrand geblickt im letzten Jahr und hab da mich zu sehr auf meinem Standard, den ich mir jetzt mal so eingerichtet habe. Ja.
Ich möchte nächstes Jahr ein bisschen mehr mit VS Code machen, hab ich mal abgeschlossen. Weil das ist cool irgendwie. Was die Leute damit machen, finde ich cool.
Das ist cool. Ich möchte nächstes Jahr mehr mit VI machen.
Ach so, na gut. Na gut.
Ja.
So ist das also.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Mac-Tool fällt mir auch nicht ein. Dann machen wir mal weiter mit der Kategorie. Wir haben ja knapp eine halbe Stunde voll. Das jetzt kann alles passieren. Mhm.
Ich überspringe mal die nächste Kategorie und gehe zu bestes Buch.
Puh.
Darf auch ein Fachbuch sein.
Ach so, ja, ich habe dieses Jahr auch nicht so viel gelesen, muss ich sagen.
Du hast nur Blades gespielt, ne?
Ich habe nur Blades gespielt. Ich lese aber aktuell ein Buch, was mich total umhaut. Oder ich besser gesagt, ich höre es. Und zwar ein Buch von dem deutschen Künstler T.S. Ullmann, der ein Buch über die Toten Hosen geschrieben hat. Und es ist grandios.
T.S. Ullmann hat ein Buch über die Toten Hosen geschrieben.
Es ist grandios. Also das ist was denn?
Ich gucke, wie viel Bier wir hier noch haben.
Dann verteil doch schnell. Oder nimm dir einfach den Rest. Der hat halt irgendwie, das ist so eine komische Reihe wo es halt, wo Leute halt über Bands Bücher schreiben. Und er hat halt in mehreren Kapiteln beschreibt er so quasi sein Leben und die Berührungspunkte, die die Toten Hosen damit haben. Mhm. Erzählt quasi, sein erstes Konzert war in Hamburg, ich glaube, vom Bis zum bitteren Ende oder vom Kleines Bisschen Horrorshow. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, erstes Konzert war ein Hosenkonzert und erzählt irgendwie so die Story seines Heranwachsens, dass er da irgendwo am Gymnasium war und sich dann mit Leuten geprügelt hat und dann irgendwie sein Vater hat es ihm nicht erlaubt und dann ist er doch dahin gegangen und am Konzert erinnert er sich nicht mehr und dann erzählt er noch, was erzählt er denn sonst noch, dass er irgendwann den Manager von den Hosen kennengelernt hat, dass er jetzt mit ach, das aktuelle Kapitel ist über Band Aid, dass er, der hat ja irgendwie, Campino hat ja irgendwann Band Aid gemacht. Mhm. Und da hat TSU dran mitgeschrieben. Da wurden ja sehr viel verrissen. Mhm. Und da meinte halt irgendwann, ja, das ist, wir wurden von den Leuten verrissen. Das wird uns total lächerlich mit dem Ding gemacht. Haben wir irgendwie 4 Millionen Euro damit eingenommen. Mhm. Naja, ist ein ganz guter Kompromiss vielleicht, weil. aber ja, das ist also die Art, wie er das erzählt, die Art, wie der schreibt, finde ich großartig. Und weiß nicht, das ist einfach, ist großartig. Also ja, kann ich jedem ans Herz legen. Das ist einfach, das ist fantastisch.
Okay, cool.
Habe ich sonst noch was gelesen? Ich glaube, doch, ich habe doch irgendwas gelesen. Ich müsste mal, während du das bei dir erzählst,
öffne ich mal. Musst du mal unter die Bierdecke gucken und.
Ich öffne mal mein Kindle.
Also, schaue mal. Das Beste, was jetzt so nicht Fachbücher angeht, ich lese ja sehr viel Science Fiction. Also es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich viel lese. Ich lese viel Science Fiction. Und wenn ich nicht Science Fiction lese, dann lese ich die Harry Bosch Romane. Vielleicht kennt der eine oder andere die Amazon Prime Serie, die einfach nur Bosch heißt, die sehr großartig ist. Also bei Bosch geht es letztlich um so einen Detective in LA, der so ein bisschen immer so versucht, seinen Idealen zu folgen und dann da mit dem Kopf durch die Wand geht. Da sind die Bücher sehr kurzweilig, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, okay, das und das Buch fand ich toll. Mhm. Bei der Science Fiction habe ich vor allen Dingen, erinnere ich mich vor allen Dingen an zwei Sachen, die ich gelesen habe. Das eine ist Die drei Sonnen, das Buch Die drei Sonnen von einem chinesischen Science Fiction Autor, was sehr, wo sehr viel drüber gesprochen wurde, weil das erste große Science-Fiction-Werk ist, was aus China kommt und halt übersetzt wurde in viele Sprachen. Mhm. Und man da so ein bisschen sehen kann, dass halt Science-Fiction in China anders funktioniert, wie das strukturiert ist, wie die Charaktere funktionieren und so. Ist ganz interessant gewesen, ist so ein bisschen so eine Was-wäre-wenn-Geschichte mit einer außerirdischen Rasse, die ankündigt, die Welt zu übernehmen und dann aber mit ihrer Flotte viele hundert Jahre unterwegs ist. Also sie schicken quasi ein Signal ab und sagen, wir kommen und werden die Erde unterjochen. Und dann fliegen die los und weil die so weit weg sind, brauchen die aber 400 Jahre dafür. Mhm. Und es geht dann darum, wenn ich auf der Erde weiß, ich werde in 400 Jahren von einer technologisch überlegenen Zivilisation angegriffen, wie nutze ich diese Zeit, um mich darauf vorzubereiten? Also das ist schon so ein ganz, ganz netter Twist. Leider ist das Buch für meinen Geschmack ein bisschen dröge geschrieben. Also ich habe mich da am Ende ein bisschen durchgekämpft. Und, ja. Das heißt, das Buch des Jahres für mich aus dem Bereich wäre, also aus dem Bereich Science Fiction, wäre das die Bobbyverse-Trilogie. Das ist ein Buch über
Die was?
Bobbyverse. Und, also wie Universe, aber mit Bobby.
Ach so, und das eine Trilogie?
Genau, es sind drei Bücher.
Eine Trilogie?
Ja. Ach so. Und das geht um einen Menschen, der irgendwie so einen Vertrag abschließt, um sich nach seinem Tod einfrieren zu lassen, damit er halt in der Zukunft dann geheilt werden kann. Was aber stattdessen passiert ist, dass in der Zukunft ein Regime an die Macht kommt, dass sein Körper auftaut und sein Geist digitalisiert, wobei der Körper zerstört wird. Und dann diesen digitalisierten Geist in eine Sonde packt und diese Sonde wird dann halt losgeschickt. Mhm. Und die Sonde kann halt, wenn sie irgendwo ankommt, also er ist dann quasi bei Bewusstsein im Prinzip, aber halt eigentlich ein Computerprogramm. Und diese Sonde kann, wenn sie irgendwo ankommt, aus den Ressourcen in einem neuen Planetensystem Kopien von sich selbst erzeugen. Mhm. Und dann macht er halt die erste Kopie von sich und dann ist dann quasi, also er heißt Bob. Und der nächste ist dann halt, dieses Kapitel fängt dann halt an und sagt so, ja, ich prüfte meine Seriennummer und dann irgendwie so eine Seriennummer -2. Fuck, ich bin nur so eine Kopie. Und dann geht's halt so ein bisschen darum, was halt passiert, weil hinterher sind das irgendwie hunderte von Bobs, die es dann gibt. Und ja, also ist ganz nett. Was ein bisschen schade daran ist, dass das Buch sich nicht so an die wirklich drängenden Fragen von Transhumanismus rantraut. Also ist der Bob jetzt tot oder nicht? Oder ist der Bob jetzt nur der erste Bob? Oder sind alle dieser Bob? Oder so.
Spannend.
Aber es war trotzdem sehr, sehr nett zu lesen.
Ja. Was ich noch gelesen habe, was ich auch natürlich sehr geil fand, war Nick Hornby High Fidelity.
Oh. Da gibt's doch den Film
mit. Ja, ja.
Wie heißt er nochmal?
Ja, genau, mit ihm hier, mit dem von Tenacious D, dem Typen mit. Ach, wie heißt er denn?
Ich meine den anderen. John Cusack heißt der.
Ja, der auch. Der spielt den unglücklichen, ja, Johnny Hauptperson, aber der eigentliche Star in dem Film ist hier der Typ von Tenacious D, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß.
Jack Black,
genau. Und das ist ein sehr geiles Buch, weil das irgendwie handelt von einem Menschen, der einen Plattenladen hat, aber irgendwie sehr idealistisch ist und unglücklich ist und dann unglücklich verliebt und dann Schluss macht und dann irgendwie Liebschaften dazwischen hat und dann doch wieder mit seiner alten Freundin zusammenkommt und aber zu jeder Gelegenheit das alles mit irgendwelchen Songzitaten garniert. Also das ist alles so 70er-Jahre-Punk, da kann ich zwar jetzt wenig mit anfangen, aber an sich so die Geisteshaltung,
ja,
irgendwie alles mit Songzitaten zu clustern, das ist meins. Das ist genau meins. Das ist genau meins.
Ja.
Ja.
Und wenn es um Fachbücher geht, ist mir eigentlich nur das famose Simon Harrer-Buch in Erinnerung geblieben, was mir gut gefallen hat.
Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Das war, das ist sehr gut. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Buch, muss ich sagen. Das ist, sollte, also wer das noch nicht gelesen hat, lesen, bitte. Ja.
Empfehlung.
Tut uns den Gefallen und lest das bitte. Das ist ein sehr gutes Buch. Und tut euch den Gefallen. Mhm. So. Dann habe ich hier sowas. Bester neuer heißer Scheiß.
Ach, meine Güte.
Obwohl ich da eigentlich gar nicht, tue ich mich selber schwer. Also Sachen, die ich vorher noch nicht kannte irgendwie.
Wir kennen halt einfach alles,
Holger. Wir kennen halt einfach alles. Nee, also das, was für mich jetzt, ich habe für mich jetzt so Kotlin wäre jetzt, würde ich da drunter summieren, obwohl es jetzt auch nicht irgendwie neu und heißer Scheiß ist.
Ja.
Keine Ahnung. Damals, als die Corinna mir die Fischshell vorgestellt hat, da war das heißer Scheiß.
Ja.
Jetzt ist das alles abgehangener Dreck. Aber irgendwie, die Software-Sammer findet halt nicht mehr im Chaos Computer Club in Düsseldorf statt. Mhm. Und von daher gibt es auch keinen heißen Scheiß mehr, glaube ich, irgendwie. Das ist.
Ja.
Ich weiß es nicht. So richtig heißer Scheiß, keine Ahnung, gibt es irgendwelche krassen Programmiersprachen, die irgendwie, die man noch gar nicht gesehen hat? Weiß ich nicht.
Nee.
Wir hätten dieses Jahr zu Sokrates gehen sollen, der hat mal heißen Scheiß gesehen.
Ja, da ist irgendwie so ein bisschen dieser Knalleffekt ist irgendwie nicht da gewesen im letzten Jahr, oder?
Ja. Das ist so.
So, es ist, hat irgendwie so, eine, so ein Docker-Ding hat irgendwie gefehlt.
Ja, ja. Und ich meine, die Menschheit meckert ja sehr gerne auf JavaScript und JavaScript-Frameworks, aber auch da ist dieses Jahr jetzt nicht das. Also diese Explosion an JavaScript-Frameworks habe ich jetzt dieses Jahr nicht wahrgenommen. Ja. Es gibt da so zwei, drei neue, aber muss man ja auch nicht. Svelte ist jetzt ja so ein Ding, oder?
Habe ich noch nie was von gehört. Ist das der neue heiße Scheiß? Pff.
Die Idee ist da, dass du erstmal so einen Kompilierungsschritt in deiner Anwendung drin hast und dass du deine Anwendung wird nach Vanilla JavaScript compiled. Mhm. Und du hast halt kein Virtual DOM, sondern du arbeitest direkt auf die DOM ABI, auf der DOM ABI. Und die behaupten halt wieder, dass Aktualisierung mit nativen DOM toller ist als mit Virtual DOM, haben da auch ihre Benchmarks. Wollte ich mal ausprobieren. Bin ich bisher noch nicht zugekommen, mittlerweile ist ja schon so, aus meiner Sicht, ja, so ein Framework ist, oder so ein Framework oder so eine Bibliothek ist ja ganz gut und schön, die mögen auch die überlegenen Konzepte haben, aber halt das Ökosystem drumherum muss auch erstmal, also das Ding muss so gut sein, dass sich ein neues Ökosystem bildet, und das sehe ich aber noch nicht. Das kann mit Web Components passieren, weil das Konzept einfach an sich ganz gut ist. Aber da hat es halt so ein Svelte vielleicht ein bisschen schwieriger.
Was weißt du zufällig, was sich hinter diesem Begriff WebAssembly oder WebASM verbirgt? Da habe ich irgendwie auch vor einer Zeit mal was von gehört und dann aber nie wieder.
Du kannst jetzt ich sag's einfach mal so, du kannst im Browser jetzt nicht nur JavaScript ausführen, sondern sowas wie WebAssembly. Stellst dir vor, wie kompilierten Code. Sowas wie Assembler. Mhm. Das ist kein Assembler, das ist halt irgendwie irgendwas anders. Mhm. Und du kannst jetzt hingehen und kannst verschiedenste Sprachen Richtung WebAssembly compilen. Mhm. Das heißt, du bist nicht mehr auf JavaScript festgelegt an der Stelle.
Also kann ich dann Java im Browser ausführen?
Ich weiß nicht, ob es ein Java zu Web ist, weil es ist, du kannst nicht jede Sprache per se einfach Richtung WebAssembly kompilieren. Kann sein, dass das geht, aber ich meine, ich habe mal geguckt, ob es Python geht, glaube ich. Doch, geht Python? Es gab da ein paar Einschränkungen, ob der Sprachen, mit denen das prinzipiell gehen kann. Rust geht, glaube ich.
Aha.
Und ja, es gab da so ein paar Sprachen, also da wird halt jubiliert. Bin da bisher noch nicht so von überzeugt, dass das, also wie gut diese Idee jetzt wirklich ist, aber mal abwarten.
Okay.
Das ist, ich sehe da noch keinen so großen Nutzen. Mhm. Aber, also die Idee an sich finde ich sehr interessant. Das habe ich aber noch nicht so tiefer reingeguckt. Ich hab zwei drei Talks dazu gehört, aber mehr auch nicht.
Ja. Also ich habe eigentlich nur, alten heißen Scheiß zu bieten, denn ich habe in der letzten Woche auf der Arbeit zum ersten Mal was mit Kubernetes gemacht und das war meine erste Berührung damit und deshalb fand ich das
irgendwie nett. Fand's geil, oder?
So wie ich das bis jetzt sehen kann, da werden jetzt die Leute wahrscheinlich wieder ins Lenkrad beißen, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und jeden Tag was mit Kubernetes machen. Aber es geht halt so ein bisschen in diese Richtung, dass du einfach Konfigurationsdateien hast, die du irgendwo in Git eincheckst. Und dann machst du halt eine Änderung an deiner Infrastruktur, indem du diese YAML-Files zum Beispiel änderst. Also du kannst zum Beispiel dann, weiß nicht, hast du einen Eintrag für die Replikas von einem bestimmten Docker-Image und dann stellst du das hoch, committest das und der Cluster bekommt dann dieses Update mit und kümmert sich dann darum, dass das in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Ja, da bin ich gespannt drauf, wie das so wird im nächsten Jahr, wenn ich da ein bisschen mehr mitmachen muss.
Wir sind so ein bisschen. Ja, gut, obwohl sonst heißer Scheiß, wir haben ja auch eine Folge irgendwie über GitHub gemacht oder sowas, über was die jetzt alle können. Mhm. So ein bisschen da die Kommodifizierung dieses hippen Travis Greenkeeper GitHub Workflows.
Ja.
Also der kommt so langsam in meiner Sicht schon im Mainstream an. Ist das heißer
Scheiß? Ist ja kein neuer heißer Scheiß mehr.
Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt auf.
Also heißer Scheiß ist für mich wirklich so mindblown Zeug, weil
ja,
Docker, was einfach deine ganze Arbeitsweise ändert.
Ja, aber ich finde, keine Ahnung, sowas wie, das ist auch nicht neu, aber keine Ahnung, diesen ganzen GitLab, also GitLab im Projekt einzusetzen, finde ich schon mindblowing. Mhm. Also wenn du dann auch deine CI-Runner hast, das finde ich schon mindblowing, aber. Ja, aber du hast recht, keine Ahnung, es ist kein neues Haskell.
Ja. Ja, na gut. Haskell ist ein gutes Stichwort, um neues Bier aufzumachen, würde ich sagen.
Ja, was nehmen wir denn? Das
dieses, was wir gestern hatten, das Samoa?
Das Samoa, ja.
Machen wir das deshalb nicht nehmen, weil wir es gestern schon getrunken haben.
Oh, das war gestern auch schon gut.
Okay, dann wird es heute bestimmt nochmal gut sein. Das Samoa, das ist für die Kenner da draußen dieselbe Brauerei, die auch das Ün macht. Mhm.
Die Kehrwiederbrauerei.
Ein weltbekanntes alkoholfreies IPA. Und hier wollen sie uns mit ihrem, ich glaube, alkoholhaltigen IPA überzeugen, richtig?
Das war, glaube ich,
ein. Ist das O-IPA? Oder ist das DDH-IPA? Steht da O oder steht da DDH?
DDH, aber.
Wofür steht DDH?
Ich glaube, Double Dry Hopped.
Ich weiß nicht, für David. Heine Heisenbacher?
David Deinemeier Hansen heißt das. Was macht der eigentlich?
Keine Ahnung. Hin. Ich glaube, der arbeitet an Rails 9.
Ja. Also Double Dry Hopped IPA.
Das ist immer noch sehr geil.
Das riecht immer noch nach Maracuja.
Es riecht, finde ich, stark nach Maracuja, aber im Geschmack kommt mir nicht genug Maracuja.
Ja, aber auch vom Fass war es noch geiler, muss ich sagen.
So, mal gleich. Lass uns auch hier im Anschluss an die Folgen immer noch mal
rüber. Wir machen jetzt hier Schicht.
Nee. Da wurden wir ja letztes Mal schon für kritisiert, dass wir
Ach so, ja, ist richtig, ja.
die Leute am langen Arm haben verhungern lassen. Und ja. Wir haben ja noch einiges auf der Liste. Und wir kommen jetzt auch so langsam zu den Klopper-Kategorien.
Ja. Na gut.
Ich schon selber gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Deshalb meine nächste Kategorie ist die beste Sache, die du neu gelernt hast in 2019.
Boah, weiß ich gar nicht, muss ich
sagen. Oh ja, wenn du jetzt sagst, 2019, ich habe nichts Neues gelernt.
Die Sache, die beste, das muss ja auch schon ein Knallerding sein. Also du hast ja noch eine andere Kategorie, die da, finde ich, sehr arg verzahnt ist.
Ja.
Vielleicht legen wir die auch zusammen.
Nee, das ist eher so eine Technikkategorie. Das andere kann auch einfach eine allgemeine Lebenskategorie sein.
Was heißt, also was ich für mich gelernt habe, eine Sache... Coworking Spaces müssen nicht magisch sein. Das sind kein magischer Ort. Das ist aber gleichzeitig Erkenntnis als auch irgendwie so ein, weiß ich nicht.
Okay.
Also, dieses Learning war an sich alleine schon mal in so einem Coworking Space gewesen zu sein und zu gucken, wie das funktioniert und einfach mal da reinzuschnuppern. Mhm. Das ist für mich schon so ein Learning. Mhm. Und wir hatten ja beide so eine Erwartungshaltung. Da ist also, du kommst da rein und dann, da passieren einfach Sachen.
Ja.
Das ist einfach Magic. Da sagst also, der Typ, der hat einfach jemanden eine Idee und der braucht einfach verzweifelt jemanden, der Git buchstabieren kann. Da kommen wir da einfach rein, retten den Tag und sind reich.
Ja. Okay. Nee, das, war nicht so, ne?
Nee, war nicht so. Es war einfach ein Büro. Aber auch nett. Mhm. Aber da muss ich noch drüber nachdenken. Was habe ich technisch gelernt?
Was kann ein Holger Rose Plankermann aber eigentlich noch lernen?
Irgendwie? Nee, aber ich meine, was habe ich technisch denn gelernt? Was habe ich denn technisch gelernt? Weiß nicht, dann fang du erstmal an.
Ich muss sagen, das, woran ich am meisten Spaß hatte und wo ich auch das Gefühl, dass ich richtig viel gelernt habe, war diese Zeit, als ich das NAND to Tetris gemacht habe.
Ich wusste, dass du darauf hinaus.
Diese Kategorie ist nur, damit ich das nochmal in der Folge sage.
Dass du das rausholen willst, das wusste ich sofort. Aber da kann ich dieses Jahr nicht mit dienen, muss ich sagen.
Ich erzähle nochmal weiter, kannst du nochmal weiter überlegen. Für alle Leute, die das vielleicht im.
Ich möchte nächstes Jahr einen coolen Coursera-Kurs machen.
Ich bin dabei. Lass uns einen zusammen aussuchen.
Ja. Da habe ich nächstes Jahr wieder Bock drauf.
Genau, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz erzählen, worum es da ging. Das ist nämlich, oder wie das alles kam eigentlich. Ich hatte irgendwann Mitte des Jahres so aus verschiedenen Gründen festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie ein Computer funktioniert. Mhm. Weil ich bin ja von meiner Ausbildung her Wirtschaftsinformatiker und habe in der Uni mit Java angefangen und bin eigentlich nicht weiter runtergegangen in den Layern, die es so auf so einem Computer gibt. Das heißt, ich wusste nicht mal, was es eigentlich bedeutet, Speicherverwaltung jetzt in C zum Beispiel selber zu machen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dann habe ich erst ein Buch gelesen, das heißt How Does It Know? Das ist so ein Buch, wo jemand halt für jedermann erklärt, wie Computer funktionieren. Also so oft ganz, ganz einfach gemacht. Und halt auch wirklich alle Teile von so einem Computer so durchexerziert. Mhm. Und das war dann irgendwie ganz nett, aber irgendwie fehlte mir dann doch immer noch so ein bisschen das Detail. Und dann bin ich durch Gespräche und so hat mir dann jemand gesagt, guck dir mal NAND to Tetris an. Und das ist halt eigentlich ein Buch von zwei Uniprofessoren aus Israel, wo man innerhalb von, ich glaube, der Coursera-Kurs dazu geht insgesamt 13 Wochen, wo man wirklich einen Computer aufbaut von, man hat nur ein NAND-Gate und baut die höheren Gatter und macht die ganze Hardware über, man macht einen Assembler, über man macht eine VM dafür, bis man macht eine höhere Programmiersprache plus Compiler, wie halt Java. Und das war schon echt geil irgendwie. Also da habe ich echt eine Menge bei gelernt und deshalb ist das mein Learning des Jahres 2019.
Okay, damit kann ich nicht dienen. Ich hatte so ein paar Projekt-Learnings, die gehören hier aber nicht so richtig hin.
Mach jetzt hier nicht eine Giftschrankfolge draus, Holger. Vor Ende.
Ja, das, Habe ich denn Podcast-Learnings? Haben wir irgendwas Produktionstechnisches neu gemacht, was irgendwie total geil war?
Nee, da wäre mein Learning oder meine Erkenntnis, es hat sich mittlerweile eingeschliffen. Also es ist einfach so ein Ablauf, es ist so optimiert quasi. Und es ist auch auf so eine Art und Weise optimiert, dass ich eigentlich nicht mich traue, Neues auszuprobieren, weil ich Angst habe, dass es halt nicht so gut funktioniert. Weil
okay, was wäre das zum Beispiel, was du ausprobieren wolltest?
Es gibt ja die Möglichkeit, unseren Blog mit Auphonic zu integrieren, sodass man quasi nur noch in dem Blog die RAW-Dateien hochlädt, also die noch nicht produzierten Dateien hochlädt und automatisch in Auphonic dann was gemacht wird und das aus Auphonic wieder zurückgepublished wird. Und
lass das mal ausprobieren, das wäre doch cool.
Nee, weil ich weiß, ich habe ja jetzt meinen eingeschliffenen Ablauf.
Ja, gut.
So.
Nee, aber sonst, ja, richtig. Also irgendwie, der 2-Wochen-Rhythmus klappt meistens, bis auf da, wo er nicht klappt. Aber, ja, stimmt. Aber haben wir irgendwelche krassen Tools?
Learning ist auch noch irgendwie, dass die Leute das auch im dritten Jahr anscheinend noch ganz gerne hören. Dass ich mich immer wieder drüber freue.
Ja, das, ja. Das
weil, also am Anfang haben wir es ja so ein bisschen für uns gemacht, aber mittlerweile macht man es auch so ein bisschen, weil man weiß, es gibt so ein paar Leute, die da Spaß dran haben.
Ja, es gibt doch immer wieder, ich bin immer wieder überfordert von Feedback, muss ich sagen. Das ist irgendwie, dass Leute das hören und dann irgendwie, nee, das, ich habe mir das sagen, die haben sich das dann anderthalb Stunden angehört und sagen mir dann, Kollege, ihr habt einfach die Folge abgebrochen da. Ich war voll enttäuscht. Und das ist, die hören sich das ernsthaft an. Und geben dann noch Feedback. Das ist einfach, da komme ich manchmal, da kommt der schüchterne Holger einfach manchmal gar nicht drauf klar.
Ja.
Das ist geil. Vielen Dank dafür, Leute.
Ja, ihr seid großartig.
Kannst du das noch emotionsloser sagen? Ihr seid großartig. Ihr seid der geilste Club der Welt. Hallo, ich bin der Benedikt und ich bin emotionslos. Ja. Na, gut, okay.
Gut, hau mal eine Kategorie raus,
Holger. Ich hau mal eine Kategorie raus. Bester Meetup-Talk.
Okay.
Oder also bester Talk, sagen wir einfach mal bester Talk.
Bester Talk.
Bester Talk.
Da muss ich natürlich einen von meinen nehmen.
ne, selbstverständlich, ja.
Soll ich anfangen, oder?
Ich hätte zwei zur Auswahl.
Okay, ich kann ja mal anfangen. Also,
ach so.
Ich war auf keiner Konferenz dieses Jahr.
Oh, doch, warst du, wir waren zusammen auf einer Konferenz. Wir waren doch zusammen auf zwei.
Ja, ich erinnere mich an die Kotlin Everywhere, die hätte ich jetzt eher als Beat-Up bezeichnet.
Ich würde sie...
Wir waren auf der Entwickelbar noch, ja.
Ja, genau.
Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, bester Talk. Ich habe am Anfang des Jahres den bei der Rheinjuk habe ich das über Groovy-Scripting gehört. Vom Georg, das war, fand ich interessant, einfach mal so. Ich fand es auch cool, wie er es gemacht hat.
Der Georg macht Anfang des Jahres wieder was, oder?
Ja,
da müssen wir
schon
hin. Gesehen.
Ist schon bei mir vorbeigeflogen. Müssten wir eigentlich hingehen, ja. Aber ich glaube, es ist im Ruhrgebiet, oder?
Nee, das war in Düsseldorf, meine ich. Okay. Ich meine, das war in Düsseldorf. Es ging auch irgendwie um Brownfield versus Greenfield. Nee, also
irgendwie grüne Insel im Brownfield-Schlamm oder so.
Das,
ne?
klang einfach schon, das klang gut.
Ja, da sollten wir hingehen. Nee, also seinen Vortrag fand ich sehr gut, sehr gelungen. Ich fand auch diesen Gral-Vortrag interessant. Da habe ich nochmal ein bisschen was darüber gelernt, was Gral eigentlich ist. Da habe ich, glaube ich, im Sommer was drüber erzählt. Und aber was ich irgendwie sehr spannend fand, war der Kotlin DSL-Vortrag vom Stefan bei der Kotlin Everywhere.
Ja, reib's mir einfach nochmal. Ich habe den ja, ich habe.
Das war ein sehr guter Vortrag. Ich glaube, der wurde auch prämiert als der beste Vortrag der Kotlin Everywhere.
Ja. Also ich habe nicht gesehen übrigens, weil ich
Nee, da habe ich nochmal ein bisschen mehr über Kotlin gelernt und auch gesehen, was man damit machen kann. Auch ein bisschen Inspiration bekommen, wie man das vielleicht dann im Testing auch benutzen kann und so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das war so kurz und knackig und so sehr fokussiert auf ein Thema. Da konnte man ein bisschen was mitnehmen. Es war jetzt nicht so eine so ein allumfassendes Panorama.
Ah, das war nicht so ein Panorama.
Hat mir sehr gut gefallen. Generell, wir haben ja die Veranstaltung sehr hoch gelobt schon.
Das ist richtig, ja.
Wir freuen uns auf die zweite Ausgabe, die ja hoffentlich im nächsten Jahr stattfinden wird.
Das wurde ja schon angekündigt, dass es irgendwie auf jeden Fall stattfindet. Und
Ja, also wenn da irgendwie noch jemand für eine Keynote gesucht wird, dann wir würden uns natürlich bereit erklären.
Selbstverständlich. Wir als absolute Kotlin-Experten. Ich denke, ja. Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Obwohl das, ich war auf
du der hast dir was aufgeschrieben, Holger?
Ja, selbst, ich habe mich doch vorbereitet.
In der Bahn hierhin habe ich
mir kurz
ein paar Themen überlegt, die wir hier besprechen können.
Boah, ey,
das Auto wird FM ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Du willst immer roten Faden haben. Du willst doch die Spontanität ist doch dein Feind. Auf jeden Fall, ich war auf der Search.js. Das war, glaube ich, auch so die einzig große Konferenz, wo ich dieses Jahr war. Die war auch ganz weit weg. Da ging es ja testen JavaScript. Habe ich, glaube ich, auch schon. Gab es eine ganze Folge drüber. Und den besten Talk, den ich da fand, das war dieser Spotify-Talk über Testflakiness. Mhm. Und den fand ich richtig cool. Also nicht, dass ich da jetzt direkt was im Projekt einbauen konnte, aber ich fand so die Herangehensweise ganz cool und den Wert, der da irgendwie vermittelt wurde, dass Flaky-Tests erstmal zu akzeptieren, es gibt Flaky-Tests, ich habe schon viele Diskussionen gehört, nein, es gibt keine Flaky-Tests, da hast du es einfach falsch gemacht, da hast du Scheiße gemacht. Okay, gut, also aber einfach dann das zu akzeptieren, ja, es gibt Flaky-Tests und es gibt Situationen, da kann ich kann es nicht verhindern, dass Flaky-Tests auftreten und ich muss mich davor schützen, dass die auftreten. Mhm. Und irgendwie vielleicht auch schon vorher irgendwie erraten, dass die auftreten. Mhm. Und irgendwie Analysemittel zu haben, mit denen ich Flaky-Tests erkennen kann. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie cool. Mhm. Das fand ich sehr, hat es auch gut gemacht, also konnte man gut folgen. Und gut, er hat das Tooling so ein bisschen auch gezeigt, wie die das bei Spotify machen. Mhm. Ging auch um Frontend so ein bisschen. Aber natürlich haben die bei Spotify ein anderes Interesse dran, dass deren System nicht flaky ist, als jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, irgendeine Bank.
Ja.
Ach, du hast jetzt den ganzen Rest eingekippt. Vielen Dank.
Ja, weil du noch so viel hattest. Tut mir leid.
Na gut, Prost.
Ist halt ein leckeres Bier.
Sehr gut. Das war Nummer 1. Nummer 3 war, zumindest auf meiner Liste Nummer 3.
Nummer 2 kommt dann am Ende, oder
wie? Ja, das war ein Talk, wo ich nicht selber da war. Da muss ich mal gucken, wie lange wir jetzt über diesen Punkt reden. Okay. Vielleicht lasse ich diesen Punkt 2 einfach weg. Ich sage einfach, auf Punkt 2 auf meiner Liste war die J-Mid-Session auf der Entwickelbar.
Ah ja.
Die ich immer noch, haben wir auch schon drüber geredet, die fand ich immer noch sehr gut, weil sie, ich hatte auch damals schon erzählt, warum ich die gut fand, weil es einfach.
Du meinst diese Assert J
Klammer? Richtig, genau. Okay. Diese Assert J Session, wo es halt irgendwie sehr detailliert in Richtung, wie führe ich Assertions durch, mhm, und wann greife ich in die Objekte rein, wann mache ich doch nochmal ein anderes Assertion, mhm, ein anderes Assert. Das war sehr testnerdig. Das, mhm, war schon, fand ich einfach eine gute
Session. Das hast du auch einem Java-Entwickler nicht so zugetraut, oder?
War das eine Runde, wo man irgendwie den Eindruck hatte, die Leute schreiben gerne Tests. Mhm. Und das muss man sagen, dass es, ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, aber vielleicht gibt es nur 50% der Softwareentwickler, die gerne Tests schreiben. Mhm. Also ich kenne auch Leute, die Tests nicht so gerne schreiben.
Ich glaube ja, dass da die Schere auseinandergeht, ehrlich gesagt.
Ach so, oh, um noch einen Insider von gestern Abend reinzubringen, sehr schön. Nee, aber das war der Qualitätsanspruch an so Tests, der da durchschien, der war schon sehr, sehr hoch. Das fand ich sehr gut. Und solche Diskussionen über Testästhetik, mhm, habe ich jetzt nicht so oft. Das fand ich gut. Das hat irgendwie Bock gemacht.
Mhm. Cool.
Und das dritte Ding, da habe ich letztens ein Video von gesehen, das war von Daniel Irvine, das ist so ein React-Testing-Typ. Da ging es drum, irgendwie don't let your unit tests slow you down. Mhm. Und da ging es drum, wie er Unit-Testing und React verheiratet und okay, also ein paar praktische Tipps. Ich kann das Video nochmal verlinken, klingt jetzt trivial, aber didaktisch fantastisch rübergebracht. Also der hat irgendwie das auch wieder so ein Ding, wo ich, da wäre ich gerne live dabei gewesen. Das war so ein Ding, ja geil, da hast du irgendwie Bock drauf, auch irgendwie das, was der so vorschlägt, auszuprobieren. Und so ein eigentlich so ein fast verpöntes Thema wie Testen, ja, irgendwie so ein bisschen sexy zu machen. Mhm. Das fand ich cool.
Cool.
Ja, sonst weiß ich nicht. Es wird jetzt eigentlich von uns erwartet, dass wir irgendwie so ein abgefahrenes neues Thema jetzt von Strange Loop oder sowas, die jetzt hier featuren, aber kann ich leider gerade nicht bedienen. Da müsste ich jetzt weiß nicht. Mhm. Kategorie, Kollege.
Oder ja, erstmal. Ich glaube, ich komme jetzt echt schon so langsam zu den schwierigen Sachen. Also meine letzte Kategorie, die ich hier noch habe, ist die wichtigste Erkenntnis 2019. Puh. Jetzt werden hier die dicken Bretter gebohrt.
Ja, aber ich jetzt, das ist ja irgendwie, ja, die beste Erkenntnis.
Die wichtigste.
Oder die wichtigste Erkenntnis. Also, keine Ahnung. Also die Erkenntnis, um dir diesen Punkt einfach mal vorwegzugreifen, ist ein Punkt, den wir, glaube ich, jedes Jahr haben, der mich dieses Jahr auch bei der Entwickelbar wieder geflasht hat, der mich auch wieder bei der CC Conference geflasht hat, dass Unconferences funktionieren. Das ist nichts Neues, aber das flasht mich jedes Mal aufs Neue. Dass das irgendwie, das hat was Magisches.
Okay.
Ist das jetzt das Wichtigste? Weiß ich nicht, aber ist trotzdem wichtig irgendwo.
Meine wichtigste Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis ist schon so ein schwerer Begriff irgendwie.
Ja.
Eine wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass es auch okay ist, von dem dogmatischen Testpyramide getriebenen, sehr viele Unit-Test getriebenen Entwickeln davon abzuweichen und es mehr Zeit und Energie in Ende-zu-Ende-Tests zu stecken, so wie wir das bei uns im Moment machen. Der Holger kriegt gerade Zuckung im Gesicht, ganz nervös.
Nee, ist alles gut, man kann wenn man keinen Bock hat, das richtig zu machen, kann man das auch so machen.
Was mir dabei durchaus aufgefallen ist, um das einfach mal so stehen zu lassen, ist, dass es dir viel einfacher fällt, Refactorings zu machen. Weil, also im Endeffekt machen wir bei uns im Projekt eigentlich akzeptanztestgetriebene Entwicklung oder Feature-Testgetriebene. Wir haben halt für jede User-Facing-Funktionalität in unseren Gradle-Plugins, weil wir bauen ja hauptsächlich Gradle-Plugins und Maven-Extensions, haben wir einen Test, der einen Gradle- bzw. Maven-Build ausführt. Das heißt, wir wissen, dass alles, was ein User damit machen kann, funktioniert. Das ist vielleicht auch ein Sonderfall, dadurch, dass unser UI quasi ein CLI ist, was einen Log schreibt. Also wir prüfen das dann halt häufig auf der Ebene von der Log-Ausgabe von dem Tool. Aber das jetzt versetzt uns halt in die Möglichkeit, dass wir wirklich alles Ende zu Ende testen können.
Ja, Ende zu Ende Tests haben wir den schlechten Ruf im Rahmen von Web-Anwendungen, wo halt irgendwie HTTP dazwischen ist oder TCP oder sowas. Wenn du ein Kommandozeilen-Tool hast, mag das vielleicht einfacher sein. Vielleicht ist das einfach, ist die Asynchronität nicht so da. Vielleicht ist es dann, klappt dann Ende-zu-Ende-Tests einfach dann um Größenordnung besser.
Das kann sein, ja.
Und ja, keine Ahnung, also wenn ich oder wenn wir von den blöden End-to-End-Tests reden, sind es meistens Web-Anwendungen. Und dann sind es meistens Selenium-basierte Tests, die irgendwie doof sind.
Ja.
Weiß nicht.
Ja. Nee, aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis.
Habe ich sonst noch eine wichtige Erkenntnis? Eine wichtige Erkenntnis? Oder die wichtigste Erkenntnis? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht für uns die wichtigste Erkenntnis, Benedikt, ich weiß nicht, wie ich sie sagen soll. Wir werden nie wieder eine halbe Folge unter 30 Minuten veröffentlichen. Und vielleicht kriegen wir
außer ich mache nochmal so ein MacBook-Unboxing.
Das kann sein, ja. Und ich glaube, dass wir ja, doch, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir kriegen für viele Themen können wir länger als eine halbe Stunde drüber reden.
Weiß ich nicht. Na gut, man muss ja dazu sagen, es gibt auch immer so eine 30-minütige Präambel eigentlich schon.
Ja, aber die gehört ja dazu. Ja, keine Ahnung. Müssen wir jetzt irgendwie, wichtigste Erkenntnis, wenn du schon sowas Schweres aufmachst, müssen wir politisch werden jetzt oder müssen wir jetzt irgendwie.
Oh ja, also müssen wir politisch werden?
Eigentlich nicht. Also ich will das, eigentlich ist das.
Weil ich habe mich ja, wir werden jetzt auch mal politisch.
Na gut.
Ich habe mich ja in diesem Jahr echt viel halt auch mit der Klimakrise beschäftigt. Und ich will nicht davon sprechen, dass ich da irgendwie die wichtigste Erkenntnis habe, aber meine momentane Erkenntnis ist halt einfach, dass die Welt untergehen wird, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen werden.
Ja.
Wobei ja der European Green Deal, der wird ja als großer Erfolg bezeichnet. Da muss man mal sehen, was da kommt.
Ja, ich bin momentan etwas, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen fatalistisch unterwegs. Wenn ich sehe, dass, keine Ahnung, welcher Hass auf Greta Thunberg herunterregnet.
Was stellt die sich denn so an, nur weil die im ICE in der ersten Klasse keinen Sitzplatz kriegt?
Ja, komm, weiß ich nicht, das ist doch völlig irrelevant. Ja. Also keine Ahnung, dieses Narrativ, ach, diese blöde 16-Jährige, wenn es besser weiß, dann soll es doch selber machen. Mhm. Also das ist überhaupt gar nicht das Problem.
Ja.
Also das Einzige, was die sagt, Leute, wir haben Wissenschaftler, die haben das irgendwie rausgefunden und dann, oh, dann hör mir auf mit den Leuten, die sagen, nee, was Wissenschaft? Das ist ja alles gar nicht bewiesen. Mhm. Ich vertraue lieber irgendeinem betrunkenen Menschen, der ein YouTube-Video aufgenommen hat. Das ist doch viel vertrauenswürdiger als jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, Fakten hat.
Ja.
Egal, aber wir schweifen ab. Ich glaube, unsere politische.
Wir schweifen ab in eine Richtung, die du nicht abschweichen möchtest.
Ja, weiß ich nicht. Du hast mir gerade gesagt, wir wollen keine Giftschrankfolge aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, unsere politische Meinung ist nicht so, so überraschend, wenn man uns kennt.
Ja.
Das ist.
Gut, Holger, dann gib uns doch nochmal eine Kategorie.
Ja,
Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende der Kategorie.
Ja.
Und nach deiner Kategorie machen wir nochmal ein Bier auf und dann gehen wir in.
Oh, ja. Ich glaube, es kommt jetzt die, keine Ahnung, schlechteste politische Partei Deutschlands, könnte ich jetzt mal machen. Aber egal. Beste Folge kommt jetzt. Mhm.
Ich muss sagen, ich habe vorhin bevor wir angefangen aufzunehmen, habe ich in die Folgenliste geguckt und war doch überrascht, worüber wir wieder so gesprochen haben im letzten Jahr.
Das ist mir auch so gegangen, ja.
Und ich glaube, was ich am coolsten fand dieses Jahr, war irgendwie diese der Host-Doppelfolge. Das hat irgendwie Spaß gemacht, weiß auch nicht.
Ach so, da gab es auch ein bisschen Feedback.
Weil das einfach mal so ein bisschen Dampf ablassen mal war.
Okay, na gut.
Sind wir ja unterwegs und machen halt dann so Folgen, wo wir ein bisschen mit Halbwissen unterwegs sind. Und dann gibt es ja auch Leute, die uns dann dafür kritisieren, dass wir dann da dies und das falsch gesagt haben, wo ich immer sage, ja mein Gott, wir machen es halt überhaupt. Und es hat dazu geführt, dass du es dir angehört hast und dass du irgendwie dir Gedanken dazu gemacht hast und gemerkt hast, es ist vielleicht falsch gewesen, also war es ja schon gut. Aber bei dem Host, da war es halt nicht so sehr irgendwie so eine Fachwissenfolge, sondern einfach mal so ein bisschen mal Dampf ablassen. Das hat
okay.
mir Spaß gemacht.
Ja. Ja. Ja.
Weißt du noch, du hast ja wahrscheinlich jetzt wieder deine Top 3, wie
ich
dich
vorbereitet. Ich habe eine Top 3.
Weißt du, wie viele Folgen wir veröffentlicht haben im letzten Jahr?
Nee.
Es müsste wahrscheinlich irgendwie um die 25 gewesen sein, ne? Aber ich weiß es auch nicht.
Müsste ungefähr, wir haben weniger Zwischenfolgen, glaube ich, aber 25 könnte, nächstes Jahr wird es die 100.
Ja, tatsächlich. Boah, krass, da müssen wir uns doch richtig was überlegen.
So richtig krass.
Das machen wir vielleicht für das Thema, was ja nach noch kommt.
Oh ja. Nein, ich habe keine Top 3.
Das aber ich habe 10.
Ich habe mir drei Folgen rausgesucht, die ich irgendwie bemerkenswert fand dieses Jahr.
Okay.
Zum einen die Kotlin-Folge, weil da mein alter Kollege und Freund Jörg Vollmer dabei war. Mhm. Das hat mich irgendwie, das war cool.
Ja.
Es hat Spaß gemacht. Und weil das war eine coole Folge irgendwie. Mhm. Damals noch, stimmt, ich kann mich noch dran erinnern.
Das war ja noch die Folge im alten Hauptstadtstudio.
Im alten Hauptstadtstudio. Ich schaue gerade mit etwas Wehmut, kurz in die Weltgeschichte. Also die Folge fand ich cool. Und der war ja letztens auch noch auf der Kotlin-Conf, wo ich verpasst habe irgendwie. Weil sie dann doch ausverkauft war.
Ja.
Verdammt. Die gerade schon erwähnte Coworking-Folge, wo jetzt auch unser Umwelt oder dein Umweltthema, dein Klimathema stattfand und auch so ein bisschen unser Scheitern am Gleichen, die fand ich gut, weil da hing so Zeug dran. Wir haben quasi, das war autoviert investigativ. Wir haben also quasi, wir haben
mal was getan für eine Folge.
Ja, keine Ahnung. Nee, wir haben da, das war cool irgendwie. Das war ein cooles Wochenende irgendwie.
Wir können uns ja vornehmen, jedes Jahr eine Folge zu veröffentlichen, wo wir ein bisschen Arbeit reinstecken.
Nee, aber das war durchaus, das hat Bock gemacht. Das war, keine Ahnung, ob der jetzt, doch, ich fand die Folge auch irgendwie gut. Und dann fand ich die doch etwas kritisierte Folge Soft Skill Cutters fand ich gut. Die fand ich, vielleicht ist sie zum Hören, fand ich, ist die vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich fand das, was rausgekommen ist, irgendwie so die Idee, finde ich ganz gut. Vielleicht greift man das Thema noch irgendwann auf. Mhm. Ich weiß noch nicht, das will ich nicht ganz so in Akten legen. Aber ich finde das Thema wichtig. Also gerade nicht immer nur Kubernetes und Haskell. Sondern halt, keine Ahnung, dieses soften Themen machen so ein Projekt eher kaputt als, weiß ich nicht, React 16.3. Mhm. Und ja, sehr rang. Also da haben wir ein paar Sachen entwickelt, die, ja, keine Ahnung, die mögen jetzt nicht so wahnsinnig innovativ sein. Es gab ein bisschen Feedback, wo dann so kam, ja, ihr habt ja da Sachen entwickelt, die kennt man ja schon seit 30 Jahren, aber offenbar wir nicht. Mhm. Und von daher ist das, wenn das vielleicht auch jetzt in der Software-Crafting-Community sind diese Sachen noch nicht jedem bekannt. Mhm. Und das, wenn man da noch mehr machen kann, finde ich das gut. Also von daher, das fand ich auch eine gute Folge.
Ja. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Das war Jod. Gab es eine schlechteste Folge? Also ich hab jetzt keine auf Lager. Die Frage kam jetzt einfach nur so. Irgendwas, was gar nicht gelaufen ist.
Oh, ich fand schon, dass wir zwischendurch, hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen so einen Hänger hatten irgendwie. Da hatten wir auch, ich finde es immer gut, wenn wir so eine Mischung haben, dass wir zwischendurch mal was haben, was so ein bisschen eher halt auch so technisch handfest ist. Mhm. Zum Beispiel jetzt diese Test-Frameworks-Folge, die wir hatten, die war ja dann wieder so ein bisschen mehr down to the ground. Ja. Und ich finde, es muss halt einfach so eine Mischung geben halt. Es muss halt immer diese Folgen geben, wo wir einfach mal so tagesaktuell was vom GitHub irgendwie aufgreifen oder irgendwie einen Tweet besprechen. Dann muss
die heiße Kommentarspalte-Folge, die fanden wir die gut?
Die hat mir sehr viel Spaß gemacht beim
Produzieren. Also war sie gut.
Da wurde ja von Leuten gesagt, die war ein bisschen zu, also ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, da habe ich weggedrückt, das war nicht
mal. Okay, na gut. Backlog Refinement, da weiß ich gar nicht mehr. Backlog Refinement, da weiß ich gar nicht mehr.
Sind wir das Backlog, das
Ach so, okay.
Backlog durchgegangen.
Okay, also. Oh, wir haben hier literarisches Trio vergessen.
Ja.
Simon Harrer-Folge
war natürlich
die auch Simon-Harrer-Folge war geil. Die war geil. Also ich weiß noch, wie wir hier am Balkon gesessen haben und irgendwie so ein bisschen scherzhaft gesagt haben, Simon, jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, mit dem Buch kriegen wir keine halbe Stunde gefüllt. Jetzt mal ganz ehrlich. Und er hat so Panik gekriegt. Und, oh mein Gott. Ja. Das ist,
ich kann ja noch mal kurz was über Remote Mode Programming erzählen.
Ja, und wir, keine Ahnung, über das erste Kapitel, glaube ich, allein schon irgendwie eine Stunde gequatscht haben oder so. Und es ist dann, witzig war auch das eine Ding, wo wir hatten einen kontroversen Kritikpunkt. Irgendwie, ging ums Testen und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ging auf jeden Fall,
dass man keine Setup-Methode hat.
Irgendwie so, auf jeden Fall, keine Ahnung. Wie wir beide halt quasi unisono diesen Punkt hatten, wie wir das vorher so aufgebauscht hatten. Simon, wir haben einen Punkt, der ist richtig kacke. Das ist richtig kacke in dem Buch, weil das macht mir auch das ganze andere Buch kaputt. Und er so schwitz. Und irgendwie dieser Punkt, da guckt so, was das?
Ja.
Das war, fand ich sehr geil. Das war eine sehr geile Folge.
Ja.
TechRadar Exciting Tools. Zwei Nasen, weiß ich gar nicht mehr, SBA total normal. Das war, glaube ich, da würde ich fast sagen, boah, vielleicht Florida Man Creates MVP. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas.
Das war, als diese Florida Man Memes gab im Internet.
Und keine, irgendwas da haben wir irgendwie,
was MVP eigentlich heißt und bla.
Okay.
Wir können ja jetzt auch über die Folge sprechen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht ist.
Ach so, ja.
Weil wenn diese Folge rauskommt, dann haben wir ja schon die grandiose Folge mit Michael Fitz.
Ja.
Rausgehauen. Die auch sehr witzig und sehr
Die war sehr witzig, ja. Das müssen wir. Aber die haben wir jetzt, die ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir das sprechen, noch nicht produziert.
Die geht dann ins nächste Jahr, geht die in die Verlosung für die beste Folge.
Da kann ich jetzt noch keine. Die hat total Bock gemacht. Das war cool. Aber da fehlt dann natürlich noch die Post, die Nachbearbeitung auch mit nochmal drüber hören. Also ich habe die noch nicht so richtig auf dem Schirm. Gemeinnützige Softwareentwicklung, das ist auch irgendwann.
Wir waren so ein bisschen an den sozialen Themen auch dran dieses Jahr.
Die Vorschleife kann die nicht weg, 30. Dezember.
Ja, die zählt ja nicht, das ist ja letztes Jahr
schon. Ja. Naja.
Die Vorschleife haben wir ja tatsächlich, also die letzte Folge des letzten Jahres.
Ja, die haben wir im August.
Irgendwann im August 2018 aufgenommen, weil ich ja so lange weg war. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal noch ein Bier auf, denn wir haben zwar schon eine Stunde und 23 auf dem Tacho, aber es gibt ja da draußen Leute, denen das trotzdem zu kurz ist. Und deshalb haben wir als letzten Tagesordnungspunkt heute noch die große Prognose für 2020.
Ja.
Ohne weitere Unterpunkte, die überlegen wir uns sehr spontan, dass wir alles prognostizieren müssen.
Also, ich habe hier zwei Biere zur Auswahl. India Pale Lager.
Klingt geil.
IPA mit Laktose.
Dann würde ich eher das India Pale Lager bevorzugen.
Was ist los mit dir?
Ich habe doch letztes Mal schon gesagt, ich mag diese laktosemäßigen Biere irgendwie nicht so gerne. Das ist nicht so meins. Wir können natürlich auch sagen, ich trinke die Dose, du trinkst die Dose. Und dann gucken
weil wir ja natürlich auch jetzt noch so frisch
sind. Wie die Folge dann hier so ins Ziel geht. Ja.
Tempest Brewing haben wir gestern auch getrunken.
Ja. Auf dem Bild ist ein Spaghetti-Monster zu sehen.
Das ist eine rosa Dose. Ich gieße mir freundlich, wie ich bin, als Erster ein und gieße dir dann ein, damit du auch ein bisschen mehr Schaum kriegst.
Da kommt Frucht.
Da kommt Frucht.
Das ist
Prösterchen.
Maracuja würde ich da schon reininterpretieren wollen. Als jemand, der
Papaya fast sogar als schon.
Jemand, der nichts riecht normalerweise. Natürlich kommst du jetzt mit einer scheiß Papaya um die Ecke. Was zum Teufel ist eine Papaya? Ich habe noch nie eine Papaya gegessen.
Und auch ein bisschen Gurke.
Oh ja.
Ja.
Mundet.
Ja, kann man gut trinken. Finde ich gut. Tempest Brewing. Ja, drauf. Prognose 2020. Ich habe.
Was möchtest du, in welchem Bereich möchtest du denn jetzt prognostizieren? Was wird der neue heiße Scheiß 2020 sein?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Technologie hat sich insgesamt so ein bisschen gesetzt. Auch so in meinem Bereich. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, da wird auch nichts Neues mehr kommen.
Nee, aber jetzt nichts. Du meinst es ja gerade schon. Also ist so ein Docker im Anflug? Wird das Web Components, wird das werden? Kommt Linux auf den Desktop?
2020 das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe aktuell nicht so die richtige.
Also ich glaube, wir haben ja schon in 2019 haben wir so ein bisschen so eine Webservice-Ernüchterung gesehen.
Mhm.
Fangen wir vielleicht mal in dem Bereich an. Softwarearchitekturen. Setze ich jetzt einfach mal als Thema. Prognose Softwarearchitekturen 2020. Und ich glaube, diese Ernüchterung wird sich fortsetzen und es wird so ein bisschen zu einer Konsolidierung kommen.
Also das sagst heißt, du, meinst du, das Thema hatten wir ja auch schon in dieser Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, dass Microservices vielleicht nicht in jedem System die beste Lösung ist.
Und dass es vielleicht auch von Teams zu sehr embraced wurde. Weil jetzt muss man ja Microservices machen, weil das hat ja XY gesagt. Mhm. Und deshalb ist jetzt einfach, alles ist jetzt einfach ein eigener Service.
Mhm.
Und ich glaube, da wird es vielleicht auch eher ein wieder sich zurückbesinnen geben. Ich mag da immer ganz gerne, was der Christian Uhl da macht, der schreibt da ja manchmal auch bei Twitter drüber. Die haben halt eher so ein System, wo es einen zentralen Service gibt und dann drumherum so 4, 5, eine Handvoll kleinerer Services, die Dinge tun.
Mhm.
Und ich glaube, Da wird es wieder mehr hingehen, dass diese unfassbare Komplexität von 38 Services, die miteinander reden, um irgendwie einen Request zu verarbeiten,
ja.
Da wird man wieder ein bisschen mehr von weggehen.
Ja, und die letztendlich auch das der Toolzoo, der entsteht, um das jetzt zu verwalten. Mhm. Also ein extra, einen Zipkin, der mir dann eine Distributed Log-ID generiert, ja. Damit ich auch die Requests noch irgendwie handhaben kann.
Ja, du musst natürlich auch einen Service-Mesh haben, ne?
Ja, klar. Das ist ja. Auf jeden Fall. Mag sein, dass es in die Richtung geht. Ja, es mag so ein Trendthema sein. Vielleicht kommen Web-Components ein bisschen mehr. Man weiß es nicht.
Mhm.
Das mag ich nicht so richtig beurteilen. Was passiert im Java-Sektor? Was passiert bei Spring?
Spring Boot, da gibt es ja schon eine Roadmap. Ich glaube, da wird dann auch irgendwann bald das mal mit der Version 3 irgendwie losgelegt werden.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Da muss ich aber gestehen, da bin ich ja selber jetzt auch ein bisschen raus. Dadurch, dass ich ja jetzt hauptsächlich so Command-Line-Tooling mache, habe ich eigentlich damit überhaupt nicht mehr so viel an der Brause. Von daher.
Was ich mich frage, das ist immer so ein Auf und Ab. Und Spring Boot ist jetzt eine ganze Zeit lang schon so das Tool der Wahl.
Also ich glaube, Spring Boot ist ja vom Hype zur etablierten Technik mittlerweile.
Ja, das ist richtig. Nee, aber ich, was als nächstes dran ist, wäre eine kleinere Technologie, die genauer das abbildet, was man aktuell braucht und nicht irgendwie Spring Boot schleppt jetzt ja schon einen ganzen Rattenschwanz an Technologien mit. Ich würde erwarten, dass ich irgendwas, keine Ahnung, irgendeine große Firma oder größere Firma stellt ihr eigen entwickeltes Web-Framework vor oder ihr eigenes Entwicklungs-Framework, was weniger Ballast mitbringt.
Naja, wir haben ja schon Micronaut und Quarkus im Moment als
vielleicht
die größten Konkurrenten.
Vielleicht kriegen genau die ein bisschen mehr Traction.
Ja.
Würde mich nicht wundern.
Was ich persönlich sehr spannend finde und wo ich mich darauf freue, ist, wie es weitergeht so auf dem Developer-Tooling-Markt, weil GitHub hat irgendwie, nachdem die so ein bisschen im Winterschlaf waren und wo ich so dachte, okay, GitLab hat die so ein bisschen auf dem Standstreifen stehen lassen und haut da jeden Monat neue Features raus, ist gefühlt durch die Übernahme durch Microsoft da richtig wieder Dampf auf dem Kessel. wo, weiß ich nicht, gefühlt jeden Monat wird da ein neues Feature angekündigt. Und jetzt vor kurzem ja erst auf der Kotlin-Conf das Spaces, was ja eigentlich auch in diese Richtung geht. Mhm. Das heißt, JetBrains geht auch in diesen Markt des Developer-Toolings. Und ich glaube, das wird spannend zu sehen, was da passiert, weil, glaube ich, ein Unternehmen auch klar wird, wie wichtig das ist, Entwickler mit einem geilen Tooling auszustatten, um halt da effizient Dinge zu tun.
Ja, da stimme dir zu, obwohl ich ein bisschen schmunzeln muss.
Warum musst du ein bisschen schmunzeln?
Ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil du hast ja in deinem Vortrag eine These, wo wir beide ein bisschen drüber geschmunzelt haben.
Die sogenannte Schmunzelthese.
Die sogenannte Schmunzelthese vom Schmunzelhasen. Aber da stimme ich zu. Das ist JetBrains Spaces lässt mich auch so ein bisschen ratlos irgendwie da, weil ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist. Aber die werden sich
alle. Ich finde es halt cool, dass da einfach jetzt noch ein neuer Spieler auf den Markt
kommt. Ja, nein, das ist richtig, weil ein Druck dann einfach Jira und Confluence, vielleicht wird auch 2020 das Jahr, wo Jira und Confluence irgendwie ein bisschen an Relevanz verlieren, weil ich komme noch aus einer Zeit, wo Jira und Confluence als die Software, als die Lösung galten, da hatte man noch
so. Wenn du dann noch einen Bamboo hast, dann bist du der richtige Babbo.
Und dann, und jetzt ist das so ein, das schwergewichtige Ding, das als da steht als das Synonym für langsames Enterprise-Gedöns und keine Ahnung.
Da bin ich auch gespannt, was daraus wird. Weil JetBrains hat ja schon 1200 Entwickler. Das fand ich echt krass, als ich das gehört habe.
Ja. Und auch da spannend wird zu sehen, sowas wie Slack. Slack ist ja quasi gesetzt.
Ja.
Ob es da irgendwann mal Alternativen gibt. Also jetzt im Sinne von, es gibt Alternativen, aber richtige Alternativen.
Ja.
Also bei Slack ist ja so, man benutzt das gerne, weil es irgendwie, es ist zwar nur ein Chat-Tool, aber die ganzen Integrationen sind cool und es ist irgendwie gut zu benutzen. Aber ich auch da merke ich schon so langsam, dass das.
Das wird zu fett, ne?
Es wird zu fett irgendwie, ja. Und da.
Ist vielleicht 2020 das Jahr des eher minimalistischen?
Das kann sein.
Sehen wir uns wieder zurück? Brauchen wir jetzt alle einen Tiling Window Manager?
Ich habe darauf gewartet. Ich habe da.
Weil es minimalistisch ist?
Ja, das vielleicht, ja.
Ja. 2020 im Bereich Entwicklungsmethoden. Wir haben das Mob-Programming ein bisschen vor uns hergetrieben, die letzten Jahre. Mhm. Dann gab es jetzt so ein bisschen das Remote-Mob-Programming, war so ein bisschen gehypt kurzzeitig. Gibt es da was Neues, Holger? Was ist der nächste Schritt?
Weiß ich nicht, was der nächste Schritt ist. Ich würde mir wünschen, wenn selbst sowas wie Pair-Programming wirklich, wirklich bei jedem mal ankommt. Mhm. Aus dem aktuellen Projekt ist es so, aber dass das nicht irgendwie implizit ist es noch immer bei vielen so, ja, dann, du kannst doch alleine, bist doch viel effizienter, weil du hast doch dann, du kannst doch, wenn du mit zwei Mann an zwei verschiedenen Aufgaben arbeitest, kannst du viel schneller tippen.
Ja.
Und das ist immer noch nicht so da. Aber ich glaube, Mob-Programming wirklich im Mainstream, da sind wir noch ein bisschen weg. Dass du das jetzt irgendwie beliebig in so eine Organisation reinskalieren kannst, das sehe ich noch nicht. Mhm. Aber sowas wie Pair-Programming, das halte ich doch für sinnvoller, das auch in einer beliebigen Organisation einfach mal anfangen, im Default mal zu zweit an einem Problem zu arbeiten. Also ich höre es viel, wenn ich so Sachen mit Leuten rede. Das ist, ja, wenn das was Kompliziertes ist, dann setzen wir uns vielleicht schon mal zusammen. Aber ja, das ist ja so ein Ding, führt ja automatisch zu Wissenssilos.
Ja.
Wenn du das nicht doch deutlich öfter machst. Also das heißt nicht, mach um Gottes Willen nie was alleine, aber das heißt, setze dich im Default doch mal mit jemandem zusammen, bevor du so ein Ding anfängst. Okay. Wäre jetzt mein Take daran. Aber ich schweife schon wieder ab. Das tut mir leid.
Das gehört ja dazu. Gut, ich hätte jetzt noch so eine Prognose-Kategorie für den Abschluss.
Möchtest
du noch was einwerfen
vorher? Entwicklungsmethode. Wir haben jetzt ja schon relativ viele heiße Kommentare über Scrum und Agilität gesehen.
Kommt im Jahr 2020 Scrum im Mainstream an?
Ich habe jetzt, der Andreas hat ja letztens so einen Tweet geretweetet, dass irgendeine Firma jetzt Scrum abschafft, weil das zu starr ist und irgendwie diese täglichen Status-Meetings sind doof. Mhm. Und die machen jetzt ein ganz anderes Vorgehen und der Andreas hatte das jetzt geretweetet mit dem Kommentar, ach ja, dann ist es jetzt ja irgendwie mehr Scrum als vorher. Und das ist, ja, keine Ahnung, vielleicht kommt Scrum wirklich jetzt da mal an. Also das ist, Scrum wird jetzt so in vielen Organisationen als die weitere Management-Methode, also als wirkliches, als nicht, als ein Tool, mit dem ich schnell Feedback kriege, oder ein Tool, mit dem ich, keine Ahnung, Transparenz kriege, mit dem ich jetzt Fehler aufdecken kann, sondern als ein Ersatz für meinen Wasserfallprozess, ein Ersatz für meinen Rational irgendwas Prozess, was es aber gar nicht zum Ziel hat.
Ja.
Und ist einfach nur, wenn ich Scrum by the Book einsetze, einfach nur die Leute, die ich sowieso schon da sitzen habe, einfach nur dann ist das mein Projektleiter, mein Scrum Master. Mhm. Und aber ob das jetzt Sinn macht, das so, und die arbeiten einfach genauso weiter.
Ja.
Ob das jetzt Sinn macht, sei dahingestellt. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach und nach Leute feststelle, nee, das ist ja doof. Mhm. Gut, es mag sein, dass jetzt der Begriff Scrum dadurch ein bisschen zerstört wird. Aber dass dadurch trotzdem die Projekte, dass ich mache mir dadurch dann Gedanken über mein Vorgehen und komme am Ende vielleicht agiler raus, als ich vorher war. Mhm. Das ist ja vielleicht gut.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.
Ja.
Mhm.
Okay.
Du wolltest noch was loswerden.
Ich hätte jetzt noch so ich würde jetzt dann so aus der Folge rausleiten mit meiner nächsten
These. Oh ja, dann mach das. Theorie.
Genau, denn was wäre denn deine, du stützt nochmal Bier nach, willst du vielleicht auch die Nase mal kurz putzen, oder?
Ich hab
dir schon Taschentücher eingelegt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier, dann
kann ich hier die aktivieren auf dem H6 und
dann deaktiviere mich kurz auf dem H6.
Kann ja dann mit meiner nächsten, mit meiner nächsten Kategorie loslegen, während ich hier das Bier nachschenke. Die nächste Kategorie wäre für mich dann Autobiert FM im Jahr 2020.
Ich habe ein bisschen Schnupfen übrigens. Ich bin ja krank.
Man merkt das. Was haben wir da für eine Prognose für unseren Podcast? Für unser kleines gemeinsames Projekt.
Jetzt, gib mir auch noch, du hast hier schon wieder ganz, ja, so ist das. Unsere Prognose für das nächste Jahr. Ich wäre schon sehr, sehr zufrieden, wenn wir genauso weitermachen wie jetzt. Das ist eine Scheißprognose und irgendwie das hat dieses Jahr fantastisch geklappt. Wir haben uns gerade schon selber Honig um den Bart geschmiert. Das war schon gut.
Hast du denn Zweifel, dass das klappen könnte, wenn du das schon? Das hättest du dann, wie ich wünsche mir, dass das so weitergeht, hoffentlich. Also das
steht ja nichts im Wege eigentlich. Nee, das nicht, aber keine Ahnung, das ist ja schon auch, was weiß ich. Eine Motivationssache, keine Ahnung.
Ja.
Ich wünsche uns, dass wir da auch in einem Jahr noch so genauso viel Bock zu haben wie jetzt.
Ja.
Das ist ja nicht, das ist ja schon auch ein, das interessiert jetzt keinen, aber es ist ja schon auch ein gewissen Zeitaufwand, der da ist. Und man nimmt sich ja schon so ein bisschen Zeit vor. Und das macht man ja nicht irgendwie, weil man das machen muss, sondern weil man da Bock drauf hat.
Ja.
Und wenn man irgendwann feststellt, die Themen sind nicht mehr so gut und irgendwie interessiert sich auch sowieso keiner mehr dafür und irgendwie ist ja irgendwie generell blöd. Weiß nicht, dann ist es ja auch. Aber es funktioniert einfach. Das was du gerade meinst, ist irgendwie so viel automatisiert oder das ist ja selber schon.
Ich muss sagen, es geht mir auch nie so, dass ich kurz vor so einer Folge da sitze und mir denke so, oh fuck ey, jetzt muss ich gleich da irgendwie noch nach Friedrichstadt und die Folge aufnehmen, irgendwie voll keinen Bock. Sondern es ist eigentlich immer so, dass ich mir denke, geil.
Ja, nee, das bei mir nicht eben auch so. Das weiß ich auch nicht.
Weil sonst hat man ja echt so, wenn sowas zu so einer Pflicht wird, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr darauf hat so, und dann immer das einfach so macht, weil man es halt macht. Aber es macht halt nach wie vor Bock, sich hier zusammenzusetzen, ein bisschen zu philosophieren. Und alle Probleme zu lösen, die es zu lösen gibt.
Also ich fand es auch gut, dass wir jetzt so ein paar kleine Innovationen, keine Ahnung, die heiße Kommentarspalte ist noch nicht so alt. Mhm. Diese Test-Frameworks-Folge fand ich immer noch ganz gut, so von der Struktur her. Dass wir solche Kleinigkeiten schon noch einbauen.
Ja.
Also so irgendwelche wilden Ideen. Und auch da, an euch, liebe Hörer, die Aufforderung und die Frage, wenn ihr noch solche wilden Ideen habt, immer raus damit. Wir probieren Ich hätte fast gesagt, wir probieren alles aus. Nein, tun wir nicht. Ja. Aber wir denken zumindest drüber nach.
Ja. Ja. Und ansonsten fände ich es natürlich cool, nochmal sowas zu wiederholen wie das Coworking Space Wochenende, wenn sich das ergibt.
Autoweird on Tour könnten wir nochmal ein bisschen.
Genau, wir hatten ja gesagt, dass wir auch Autoweird on Tour machen. Und wir haben auch schon ein Ziel im Kopf.
Ja, da hätte ich richtig Bock zu.
Ja. Und vielleicht, wenn wir das jetzt mit genug Vorlauf wissen, können wir ja vielleicht einfach mal ein langes Wochenende im Mai oder im Juni, gibt es ja ganz viele immer,
ja,
einfach mal ankreuzen,
ja,
mit einem Bleistift schon mal eintragen.
Ja.
Vielleicht klappt das dann besser als beim letzten Mal.
Ja. Da hätte ich Bock drauf. Da haben wir ja schon so ein, ach ja,
ja.
Ich möchte nicht drüber reden.
Ich glaube.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Also Hörertreffen dieses Jahr fand ich cool. Mhm. Weiß nicht. Machen wir sowas nochmal?
Hat Spaß gemacht, können wir auf jeden Fall nochmal machen.
Ja. Das Thema, ja, keine Ahnung.
Aufnahme vor Publikum wurde ja auch schon mal gefordert.
Da bin das wurde
ich
auch immer schon
noch nicht so richtig sicher, ob ich mich daran traue.
Ich würde das gerne mal das ist so ein Ding, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und keine Ahnung, und dann.
Ich glaube, das ist einfach nicht der, das ist nicht dasselbe. Ich glaube, das ist.
Ja, das kann sein, aber ich hätte trotzdem Bock. Ich hätte irgendwie Bock drauf. Ich meine, wir haben es ja schon mal gemacht. Also nennen wir es mal vor Publikum. Wenn zwei Leute im Publikum sind, auf der Sokrates, glaube ich.
Oder? Das haben wir auch nicht veröffentlicht, weil es auf Englisch war.
Das hätten wir unter Umständen nehmen wir auf der nächsten Entwickelbar, falls wir beide da sind und wir beide Lust haben, mal eine Folge auf.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Also ich hätte da durchaus mal Bock drauf, aber ja, das kann komisch werden. Ja. Aber ich würde es gerne mal erfühlen, wie schlimm es denn ist.
Na gut. Dann gucken wir mal, ob sich das im nächsten Jahr ergibt.
Ja, mal gucken.
Okay.
Wie sonst irgendwas? Aber keine Ahnung, ich glaube, so richtig krank, also richtig Riesenumwälzungen, weiß ich nicht. Müssen wir an unserem Tooling noch was ändern? Weiß nicht.
Nee, keine Ahnung.
Also brauchen wir eine Alternative zu WordPress.
Nee. Ich glaube, da haben wir uns gesettelt. Ich glaube, das ist auch gut, dass wir da jetzt.
Ja, ich glaube, es gibt noch einiges an Kleinigkeiten, die wir ansehen. Also es gibt noch Kritik an der Webseite. Mobilfähigkeit ist nicht so Thema. Top. Aber ach Gott, also wie viele Leute gucken sich diese Webseite mobil an? Jetzt mal ganz ehrlich. Also es ist ja, da ist auch einiges noch nicht so schön. Aber ach ja.
Ja.
Das ja, keine Ahnung. Müssen wir mal machen.
Ja.
Jo.
Ich glaube, das war der große Rückblick, oder?
Das war der große Rückblick.
Oder hast du noch
was? Nicht. Also ich bin leer gequatscht.
Ja. Es ist wahrscheinlich auch die Folge, die einfach die längste Folge ist, die wir hier aufgenommen haben.
Das kann durchaus sein.
Da haben wir euch noch mal ein kleines Geschenk gemacht.
Ja.
Nach jetzt, Weihnachten.
Ja. So, wir werden die Folge, ich lasse mich kurz überlegen, was wir jetzt wünschen müssen. Die kommt noch dieses Jahr, oder?
Ja, ich glaube, die kommt wahrscheinlich am Wochenende vor Silvester, würde ich sagen.
Wochenende vor Silvester? Das Wochenende vor Silvester ist Weihnachten.
Nee. Weihnachten ist in der Woche. Und dann
ach so,
gibt's
okay, ja, das meinst du, das meinst du. Ja gut, dann müssen wir jetzt also wünschen, Leute, rutscht gut rein. Ja. Guter Übergang, habe ich, das ist so wünscht man das, glaube ich, so ja, mehr oder weniger, egal. Leute, rutscht gut rein,
ja,
kauf keine Böller.
Richtig, nicht zu viel Feinstaub.
Nicht zu viel Feinstaub, genau. Kein Bleigießen. Dafür lecker essen.
Ja, und lecker Bier trinken.
Dabei. Und lecker Bier trinken, genau.
Vielen Dank, dass ihr uns noch ein weiteres Jahr die Treue gehalten habt und hier immer mit dabei seid und uns dazu bringt, dass wir diesen Quatsch weitermachen.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach irgendwann 2020.
Genau, in 2020. Denkt dran, es ist alles nicht so schlimm und wir werden es schon irgendwie schaffen.
Alles klar. Gut. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Auto-Wheel.